dem Hilton Airport in München. Es war ein guter Auftakt gestern Abend. Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann mit seiner Mannschaft sein erstes Spiel 3:1 gegen die USA. Und wir bewerten in der Runde, was war gut, was war schlecht und was bedeutet dieser Sieg und das Auftreten für die Europameisterschaft, die in 8 Monaten hier in Deutschland beginnt. Außerdem Uli Hoeneß und die Abteilung Attacke. Er poltert wieder. Bemerkenswert dabei ist, dass er ausdrücklich Julian Nagelsmann lobt und sagt, er sei genau der Richtige für den DFB und er hätte ihn nicht entlassen. Dabei kritisiert Hoeneß aber Thomas Tuchel, den aktuellen Bayern-Trainer. Was bezweckt Hoeneß damit und wie kommt das bei Thomas Tuchel an? Ein weiteres Thema bei uns und die Vergabe der WM 2030. Auf 3 Kontinenten in 6 Ländern ist es eine Schnapsidee oder einfach nur genial. Wir sprechen darüber und bewerten auch diesen Vorgang von Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten. Er hat dafür gestimmt, um das Ganze im Nachhinein wieder einzuschränken. Auch das ist ein Thema bei uns. Wir sprechen das zuallererst mit dem ehemaligen DFB-Präsidenten und dem Mann, zu dem Lothar Matthäus sagt, zuletzt habe der DFB unter ihm funktioniert. Guten Morgen, Wolfgang Nussbaum. Von Hajo, von Adeln und Fans. Guten Morgen, Wolfgang.
Ja, guten Morgen.
40 Jahre den DFB begleitet, unter anderem bei 11 Weltmeisterschaften gewesen. Wir haben ein privates Foto von Ihnen, damals 1974, ja, mit Rivellino. Ja. Also, dass man mal sieht, das links ist der junge Wolfgang Niersbach. Ne? Hart am Mann, ja, als Journalist damals. Danach den Weltmeisterpokal nach Deutschland gebracht als DFB-Präsident. Was aus diesen 40 Jahren ist so in Erinnerung geblieben, Wolfgang, dass es heute immer noch, immer wieder raufkommt in Ihnen?
Ja, beim DFB, besonders die WM 90, da könnte ich heute noch Tagesabläufe sagen, Anekdoten zum Besten geben. Die sind zwar schon 100-mal erzählt worden, aber lachen kann man immer noch drüber. Das war eine einmalig schöne Zeit und auch die WM 2006, von Beginn an die Idee der Bewerbung, das zu begleiten bis zum Zuschlag am 7. Juli 2000, werde ich nie vergessen, das Datum. Und dann in Deutschland zu erleben, wie dieses Turnier vom ganzen Land, von der Bevölkerung angenommen wurde. Also die Ausländer, die wussten gar nicht, dass Deutsche so locker und leicht sein können. Das sind großartige Erinnerungen. Ich kann immer wieder nur sagen, ich hatte beim DFB 27 Jahre und wirklich tolle Zeiten.
Das Motto WM 2006, die Welt zu Gast bei Freunden, haben Sie natürlich mit auf den Weg gebracht. Aber ich finde erstaunlich, dass 90 und 2006 noch mehr hängen geblieben ist als 2014. Wenn wir gemeinsam auf den Abend von gestern schauen.
Ja, 2014 gehört natürlich in die Reihe dazu, natürlich.
Da sprechen wir gleich alles ausführlich. Wenn wir auf gestern Abend schauen, die Handschrift von Julian Nagelsmann, wie sehr hat sie Ihnen gefallen und wo haben Sie sie am meisten bemerkt?
Ich habe mich zunächst mal unheimlich gefreut, wie die Mannschaft da auftreten ist, wie in einem echten Länderspiel. Kein Füßchen zurückziehen, man könnte sich verletzen. Nein, es war ein Länderspiel, für soll nicht zu pathetisch bringen, aber für das Land. Und das war total positiv und erfreulich. Ich fand auch, dass die Amerikaner unheimlich stark gespielt haben. Ich habe eine amerikanische Mannschaft noch nie so stark gesehen wie gestern. Und wie unsere, auch nach dem Rückstand, das war ja ein Traumtor von dem Pulisic. Das ist, hätte Stefan Effenberg nicht besser schießen können.
Wahrscheinlich gleich gut.
Nee, und dann ganz sich so zurückzukämpfen. Und ich fand auch, wenn ich einen Spieler noch nenne, da Ilkay Gündogan, der hat endlich mal so in der Nationalmannschaft gespielt wie im Verein. Also ich habe mich unheimlich gefreut.
Es war nicht immer so in den vergangenen Monaten. Deswegen freuen wir uns, dass jetzt diese Euphorie entfacht wird. Allerdings in den USA. Wir besprechen das alles gleich ausführlich mit folgenden Gästen. Er ist der Kapitän des Drittligisten SC Verl, hat außerdem ein Startup, 11 Green, berät damit Vereine beim Thema Nachhaltigkeit im Fußball. Guten Morgen, Mael Corbus. Sportchef der Welt am Sonntag und Bild am Sonntag, Lars Wallroth, schön, dass du da bist. Chefreporter Sport bei Münchner Merkur, Günther Klein.
Morgen.
Er ist Moderator und Field-Reporter bei RAN Sat.1, Matthias Killing. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen.
Und unser Sport1-Experte, immer da, immer auf den Punkt, Stefan Effenberg.
Guten Morgen.
Und mit einem besonderen Gut im Gepäck, nämlich der Frage der Woche. Guten Morgen, Ruth Hofmann.
Ganz genau. Hallo zusammen. Schönen guten Morgen. Ja, Jochen, wir heute mit unserer gemeinsamen Doppelpass-Premiere, aber wir wollen natürlich auf die Premiere von Julian Nagelsmann als Bundestrainer schauen. Sehr positiv und erfreulich hat Wolfgang Niersbach das Ganze beschrieben. Ja, da war viel Schönes dabei. Sie ist gelungen mit einem 3:1 gegen die USA, Rückstand gedreht und einiges gezeigt, was die Nationalmannschaft früher hat vermissen lassen. Und dabei hat er ja noch so gar nicht lange Zeit gehabt, mit der Mannschaft zu trainieren, wollte unbedingt Leidenschaft sehen. Er hat eben das Training dazu genutzt, da schon mal Stellschrauben zu drehen, eine kleine Handschrift auch schon zu hinterlassen. Und gerade in der zweiten Halbzeit war ja dann auch viel Tempo drin. Demnach wollen wir wissen, liebe Zuschauer, wie fällt denn Ihr Fazit aus? War das denn schon die Wende für die DFB-Elf? Das ist unsere Frage der Woche. Sagen Sie ja. Da hat man unter Julian Nagelsmann im ersten Spiel schon mal einiges gezeigt, also ein ganz anderes Gesicht. Oder sagen Sie nee, also ein Spiel bedeutet da noch gar nichts. Sie kennen die Nummer 01379011011 oder sport1.de, wie immer gerne mit abstimmen. Dankeschön und ich bin gespannt auf die Diskussion in der Runde.
Wir starten mit dem Blick auf Julian Nagelsmann und die DFB-Elf. Und der Bundestrainer selbst hat gesagt, Bundestrainer Nagelsmann, das habe er im Selbstgespräch herausgefunden, das klingt noch ungewohnt. Ist es auch, aber nicht nur das.
Ein Bundestrainer im Holzfällerhemd, gewöhnungsbedürftig. Aber wenn die Nationalelf so überzeugend gewinnt, wen interessieren da schon Klamotten? Zumal der jüngste Nationaltrainer der DFB-Geschichte die schwierige Mission Heim-EM voller Elan angeht. Julian Nagelsmann, geh du voran! Ja, der Neue hat Ideen. Nimmt auf die viel kritisierte USA-Reise Debütanten mit und eigentlich schon ausgemusterte Spieler, lässt arrivierte aber formschwache zu Hause. Und obwohl er mächtig unter Druck steht, ist im Kader plötzlich wieder eine gewisse Lockerheit zu spüren. Ja, Aufbruchstimmung. Denn dieser Nagelsmann hat tatsächlich einen Plan. Steckt in kürzester Zeit neue Rahmenbedingungen ab und installiert Grundstrukturen. Und hoppla hopp wissen die Nationalspieler auf einmal wieder, wo das Tor steht und sind hinten stabil. Ja, so schnell kann's gehen. Mit einem Schlag scheint niemand mehr Angst zu haben vor der Europameisterschaft im eigenen Lande. Die Vorfreude ist zurück und darum steigen auch die Erwartungen wieder. Dürfen wir jetzt doch vom EM-Titel träumen?
Dürfen die deutschen Fußballfans vom EM-Titel träumen, Lars Weyrauch?
Das ist ja gleich die leichteste Frage zu Anfang.
Ja.
Ja oder nein? Ja, natürlich dürfen sie, natürlich müssen sie das auch. Wenn die deutsche Mannschaft zu Hause so ein Turnier spielt, dann muss der Titel das Ziel sein. Generell muss bei einem großen Turnier der Titel immer denkbar sein für eine deutsche Mannschaft. Das war zuletzt nicht so eine dramatische Fehlentwicklung, wie ich finde. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, es kommt jetzt wieder, die Mannschaft ist so ein bisschen aufgewacht. Wolfgang Niersbach hat eben gesagt, man hat zum ersten Mal wieder das Gefühl gehabt, das war ein richtiges Länderspiel. Das stimmt auch, aber wie dramatisch ist denn das, dass auf einmal irgendwie man das Gefühl hat, das ist ein richtiges Länderspiel. Was war es denn vorher? Na, das muss man sich ja fragen. Und wenn Julian Nagelsmann es schafft, den Spielern tatsächlich das Gefühl zu vermitteln, es sind jetzt alles richtige Länderspiele, die kommen. Und wir nehmen das wieder ernst und jeder gibt 100% und hält den Fuß hin. Dann können wir das schaffen. Von der Mannschaft her, von den Spielern her, haben wir alles, was wir brauchen für den Titel.
Es ist bemerkenswert, dass du auch von wir sprichst. Das beeindruckt.
Ja, irgendwie haben wir alle ein Fußballherz, oder?
So ist es.
Wäre ja schlimm, wenn nicht.
So. Matthias, Julian Nagelsmann hat angekündigt, er will attraktiv und aggressiv spielen lassen. Hast du das gesehen? Was hast du in seiner Handschrift bemerkt?
Habe ich gesehen und ich habe auch vor allem eins gesehen, irgendwie, dass alle sich reingehängt haben. Und das haben wir lange nicht gesehen. Das haben wir natürlich im Spiel gegen Frankreich und der Rudi Völler auch gesehen, zumindest in Teilen, aber davor eben lange nicht. Und es zeigt einmal mehr, wie wichtig eben auch ein Trainer für eine Mannschaft ist. Und zwar nicht, weil er ihnen irgendwelche Flanken, Kopfbälle oder sonst irgendetwas beibringen kann, sondern weil er eine Mannschaft motiviert. Ich glaube, diese Social Skills, die sind ganz, ganz wichtig. Und das sehen wir jetzt hier auch. Auch, dass alle mitgefahren sind auf diese USA-Reise. Ich wage die These, unter Hansi Flick könnte ich mir vorstellen, hätte es die ein oder andere Absage auch gegeben vor dem Hintergrund, Borussia Dortmund spielt am Freitag. Das ist ja durchaus auch eine Belastung für die Spieler. Aber ich hatte den Eindruck, alle haben Bock und alle wollen. Und deswegen, das ist aus meiner Sicht die Handschrift Julian Nagelsmann, die wir gleich zu Beginn auch dieser Reise gesehen haben.
Mael, wenn ein Trainer wie Hansi Flick zuvor vielleicht die Mannschaft nicht mehr so heiß machen kann, ist das irgendwo nachvollziehbar? Aber wie einfach oder wie schwierig ist es für einen neuen Trainer, wieder Feuer zu entfachen bei einem Team?
Ja, ich würde sagen, dass es einen besonderen Fall ist bei Julian Nagelsmann. Der hat natürlich einen Namen, hat eine Auswirkung. Der ist auch sehr bekannt. Ich glaube, viele Spieler haben schon mit ihm zusammengearbeitet. Und von daher ist es vielleicht nicht so schwierig. Entschuldigung. Matthias hat gerade über Social Skills gesprochen. Ich glaube, was Nagelsmann kann, ist die Taktik. Und das sieht man nicht so häufig in einer Nationalmannschaft, weil man sich so unregelmäßig sieht. Aber wenn einer das kann, dann Nagelsmann.
Da geht es allerdings auch immer wieder um Dinge, die man bei Hansi Flick hätte auch voraussetzen können oder gar müssen. Wir haben Niklas Füllkrug nach dem Spiel befragt zur Art und Weise von Julian Nagelsmann und wie er auftritt vor der Mannschaft.
Wir registrieren, dass da jemand vor uns steht, der natürlich ein sehr, sehr autoritäres, gutes Auftreten hat. Auch in den Besprechungen merkt man es, es ist eine natürliche Autorität, keine künstliche. Er kann alles hinterlegen, seine Aussagen, was er sich von uns wünscht, hinterlegt er immer mit Erklärungen, mit Lösungen. Und das ist natürlich für einen Fußballer wichtig. Das schindet sofort Eindruck, wenn du als Spieler merkst, das klappt.
Stefan, was nehmen wir aus so einer Aussage mit? Was kommt bei dir an?
Dass Julian Nagelsmann eine klare Ansprache hat, das wusste man auch vorher, also bei Bayern München, bei Leipzig und auch bei Hoffenheim. Er hat einen klaren Plan. Ich fand auch die Aufstellung mutig gestern, hat sich ausgezahlt, vor allen Dingen offensiv. Also wenn du die vier nimmst mit Füllkrug, mit Sané, mit Musiala, mit Wirtz. Ich glaube, in der Vergangenheit hätte man auf einen verzichtet und eine Sicherung eingebaut. Ich glaube, das hat sich ausgezahlt und ich glaube auch die Ansprache, die so klar ist, er spricht ihnen Mut zu, er sagt, wir schaffen das zusammen. Das sind alles so kleine Dinge, die, und das haben wir gerade bei Füllkrug gehört, eben auch gut ankommen. Ne? Und dann hat er auch eine gewisse Präsenz, er ist eine Persönlichkeit, also das kommt anscheinend bei der Mannschaft gut an und sie haben es umgesetzt. Nach dem Spiel, nach einem Sieg ist das natürlich relativ einfach zu geben, das Interview. Und die schönen Dinge dann rauszuholen. Es gab aber auch ein paar Dinge, die in dem Spiel, wir haben das Spiel ja alle gesehen, nicht so gut war. Das war dieses Pressing. Ja? Also wenn die vorderste Linie eben ins Pressing geht, da waren die Abstände zum Teil zu groß. Das ist vielleicht das einzige Manko, was wir gesehen haben, was noch verbessert werden kann. Aber insgesamt muss man sagen, war es wirklich eine gute Leistung.
Günther, wenn wir über Glaubwürdigkeit sprechen und die Zeilen von Niklas Füllkrug bei uns ankommen, dann fragt man also nach der Authentizität von Nagelsmann, verglichen mit seiner Zeit beim FC Bayern und auch verglichen mit seinem Vorgänger. Wie siehst du es?
Also ich sehe bei Nagelsmann eigentlich immer so die Zeit in Hoffenheim. Die ist also für mich so die Ausgangsbasis für das, was jetzt bei der Nationalmannschaft geschieht. Damals ist er ja auch so, ja, reingeworfen worden oder hat sich reinwerfen lassen. Es war damals vereinbart, er wird der Trainer nach Huub Stevens und man dachte, die Mannschaft steigt ab und er übernimmt dann der zweiten Liga. Aber er hat sich ja sehr bewusst auf dieses Abenteuer eingelassen, auch mit der Gefahr, sich selbst zu beschädigen möglicherweise. Und das sehe ich jetzt bei der Nationalmannschaft wieder, einfach dieses Wagnis, diese Bereitschaft, diese Einstellung, wir machen jetzt einfach mal und versuchen das Beste aus dem rauszuholen, was wir momentan vorfinden. Ja, was er vorfindet, ist natürlich nicht so opulent. Und wir haben es ja an der Kadernominierung gesehen. Der älteste Kader seit 23 Jahren, seit Erich Ribbeck. Und gleichzeitig auch ein relativ unerfahrener Kader von der Anzahl der Länderspiele. Also eher vergleichbar mit der jungen Mannschaft von der WM 2010 oder von der WM 2006. Also das zeigt, dass dass Nagelsmann diese Situation angenommen hat, sehr pragmatisch vorgeht. Ich glaube, in der Ansprache sehr klar ist gegenüber den Spielern, gleichzeitig aber auch, wie in Hoffenheim, seine fachlichen Qualitäten sehr stark einbringt. Also er hat damals, ich habe es nochmal nachgeschaut, in den ersten 10 Spielen in Hoffenheim hat er sehr unterschiedliche Formationen ausprobiert, vom 3-5-2 über das 5-3-2, 4-2-3-1, also kann man bei transfermarkt.de kann man das alles nochmal nachlesen, hat aber die Mannschaft dabei nicht verrückt gemacht, sondern sie wirklich so Stück für Stück vorangebracht und damals relativ deutlich Richtung Klassenerhalt. Und die Mission erscheint mir jetzt eine ähnliche zu sein. Und dabei wirkt er sehr authentisch.
Wir schauen gleich auf die Aufstellung, wir schauen auch gleich auf das Tor, wollen aber erst mal Julian Nagelsmann hören, weil er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel was Erstaunliches gesagt hat. Denn im Grunde war es nur, sage ich jetzt mal, die Aufgabe, so ein bisschen mehr Leidenschaft und Hingabe zu entfachen oder wie er es sagt, Passion.
Das ist für mich schon die Basis auch, dass die Jungs einfach Spaß haben an ihrem Job, auch bei der Nationalmannschaft. Das ist ja schon nochmal mehr Passion und Leidenschaft wie im Club. Da ist dann teilweise auch Alltag, sehr normal. Die Nationalmannschaft ist kein Alltag, das ist eher Passion und auf Deutsch eine große Leidenschaft da zu spielen. Und die will ich schon sehen, vor allem auch im Spielvortrag. Und das ist immer gut.
Wolfgang, wie einfach oder wie schwierig ist es zu erklären, dass A, die Passion bei einer deutschen Fußballnationalmannschaft verloren gegangen war und B, dass sie so leicht wieder zu entfachen war?
Tja, ich bin da auch nicht mehr nah genug dran, um das jetzt schlüssig und überzeugend zu beantworten. Aber es ist so, wie wir schon in allen Beiträgen gehört haben, dass er wohl eine Art hat, ich persönlich kenne ihn gar nicht, keine persönliche Begegnung mit Julian Nagelsmann gehabt, eine Art hat, die einfach ankommt, dass die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft auch stimmt. Ne? Und Rudi Völler hat ja diese Verpflichtung sehr forciert. Er war davon überzeugt, das ist die richtige Lösung, obwohl die beiden sich auch gar nicht so gut kannten. Und Rudi hat mich letzte Woche sogar aus Amerika angerufen und sagte, hör mal, wenn du das sehen würdest im Training, da ist Feuer drin, das ist so klasse. Und ich, also hoffentlich setzt sich das fort am Samstag und das ist dann auch passiert. Also ja, und ich fand auch die Entscheidung, einen Spieler wie Mats Hummels zurückzuholen, also den hätte ich mir auch schon früher wieder gewünscht. Ich habe den Mats kennengelernt, nicht nur von seiner Spielweise, auch, sondern von seinem Auftreten, der Abseits. Es ist einfach ein prima Typ, ein prima Kerl. Und da diese Erfahrung, auch die Souveränität da hinten wieder reinzubringen, also ich denke, das ist der richtige Weg, ohne dass wir jetzt ausflippen sollten. Und das Frankreich-Spiel in Dortmund war schon schön und jetzt... Also lassen wir es gegen Mexiko so weitergehen, aber das ist endlich wieder, ja.
Es ist ja relativ, ja. Relativ einfach, warum diese Leidenschaft, also du holst die Nationalspieler zusammen, die ja perfekt geschult sind, taktisch und technisch, allein schon von dem Verein, aus dem sie kommen. Du holst sie jetzt zusammen. Was musst du denn wecken? Du musst die Leidenschaft und die Gier wecken, wieder zu überzeugen und die Zuschauer auch wieder zurückzuholen. Darum geht's. Also du musst denen jetzt keine großen Laufwege und Passwege beibringen im Detail. Das musst du übrigens bei Bayern München auch nicht. Und da hatte Nagelsmann auch ein bisschen Probleme. Sondern du musst wirklich diese Leidenschaft und Gier wecken. Das ist das A und O für Nagelsmann bei der Nationalmannschaft.
Ja. Aber Jochen, du hast ja schon zweimal versucht, das anzumoderieren. Die Frage ist ja tatsächlich, warum der Gegenschnitt zu seinem Vorgänger? Ne? Also warum funktioniert unter einem Trainer, der ja auch große Erfolge gefeiert hat, auf einmal dieses Feuer nicht mehr? Und die gleichen Spieler haben dann auf einmal einen neuen Vorgesetzten und auf einmal brennt es wieder. Also dieses Phänomen erschließt sich mir nicht. Du warst ja nun selber erfolgreicher Spieler.
Weil irgendwann ist es ausgelutscht. Irgendwann hören die...
Weil so lang war Flick ja nun auch nicht
ohne Trainer. Ja, aber es kann bei dem einen oder anderen relativ schnell gehen. Und das spüren die Spieler. Und wenn das dennoch die Führungsspieler sind, dann wird das noch problematischer. Und ich glaube, das war das große Problem bei der Nationalmannschaft und bei Hansi Flick. Und ich glaube, das ist jetzt eine andere Ansprache, nochmal ein neues Feuer für 8 Monate. Wir reden ja jetzt nicht hier von 3, 4 oder 7 Jahren, sondern wir reden von 8 Monaten. Ich glaube,
die Jungs müssen einfach jetzt diesen Fokus haben auf diese 8 Monate, was sie da bewirken können, bei uns im eigenen Land diese EM zu spielen. Darum geht es.
Ja, oder man erfindet sich als Bundestrainer neu, so wie es zum Beispiel Christian Streich in Freiburg immer wieder gemacht hat, der sich ja offenbar auch nicht abzunutzen scheint. Wir haben gleich noch eine Videobotschaft von Rudi Völler für Sie, Herr Niersbach, später in der Sendung, aber nur, weil Sie es gerade angesprochen hatten. Stefan, erstmal die Bitte an dich, da wir das Spiel natürlich aufarbeiten wollen, dieses 0:1, so fing es nämlich an, aus Sicht der deutschen Mannschaft für uns zu analysieren.
Ja, dann, ja gut, da hier schiebt Hummels zu, Tah, und da ist dieser Wechsel. Ja, Hummels geht rechts raus, Tah geht in die Mitte, das hätte nicht passieren dürfen. Hummels hätte eigentlich das Zentrum die Mitte zumachen müssen, er hätte den Zweikampf annehmen können. Da sehen wir hier den Wechsel, das war jetzt falsch. Das ist die Sekunde im Fußball, aber das passiert und das Tor selber kannst du nicht verhindern, war ein wunderschönes Tor. Aber vielleicht war das auch mal wichtig, um die Reaktion zu sehen. Wie kommt jetzt die Mannschaft zurück? Ja, und sie hat da die Moral bewiesen. Ja, sie sind nicht auseinandergefallen. Ich glaube, wenn sie das Tor gefangen hätten in den letzten 1 oder 2 Jahren bei den Länderspielen, wären sie nicht zurückgekommen. Und deswegen war das Tor gar nicht so verkehrt. Und da haben sie das wahre Gesicht gezeigt.
Und genau das hat Julian Nagelsmann auch nach dem Spiel angesprochen. Die Art und Weise, wie seine Mannschaft reagiert hat nach dem 0:1.
Ja, am meisten gefallen hat mir, dass wir trotzdem ruhig geblieben sind, trotzdem 0:1 und eben nicht hektisch geworden sind oder zusammengebrochen, sondern haben den Mut auch beibehalten. Wir hatten 2, 3 Spieler, die dann auch versucht haben, richtig Ruhe reinzubringen. Ilke hat ein überragendes Spiel gemacht auf der Position, jeden Ball gewollt, auch defensiv sehr, sehr gut. Ende bin ich ganz zufrieden. Im hohen Pressing können wir natürlich noch zulegen, das werden wir auch, aber es war ja klar, dass jetzt nicht alles sofort funktioniert.
Aber es hat dann funktioniert und zwar nach ein paar Umstellungen nach der Pause. Wie die DFB-Elf reagiert hat, sehen wir uns gleich an, analysieren wir und schalten auch live rüber in die USA, wo es jetzt 5.22 Uhr morgens ist, nach einer kurzen Unterbrechung. Wir sind zurück beim Stahlwerk-Doppelpass. Zweimal angeschnitten, jetzt wollen wir es natürlich auch taktisch aufzeigen, wie Julian Nagelsmann seine erste Elf gewählt hat. So hat das DFB-Team gestern gespielt. Mael, mit deiner Einschätzung, ich provoziere gern mal ein bisschen, wenn man jetzt Groß rausnimmt und Kimmich reinsetzt, wäre doch gut für die EM. Siehst du es anders?
Ja,
siehst du so?
Nee, ich glaube, das passt schon. Wobei ich muss sagen, die Leute, die sich mit der Premier League beschäftigen, wissen, dass Pascal Groß letzte Saison vor allem eine Top-Saison gespielt hat. Kimmich ist natürlich eine andere Nummer, aber ich glaube, die Aufstellung war ganz stark. Mats Hummels bringt auch eine gewisse Ballsicherheit ins Spiel. Und wenn Deutschland eine Ballbesitzmannschaft sein will, dann ist Mats Hummels auch sehr wertvoll. Antonio Rüdiger war gestern gefühlt überall, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Und ich glaube, es gibt keinen Spieler gerade auf der Welt, der gerne gegen Rüdiger spielt. Und dann die 4 vorne sprechen eigentlich für sich. Da muss ich nicht zu viel dazu sagen.
Wir sprechen gleich über die Rollen von Wirtz und Musiala, die ja gemeinsam gespielt haben. Groß raus, Kimmich rein wäre eine Idee. Mael sagt, ja, Kimmich wäre da gesetzt. Siehst du es ähnlich, Lars, oder sagst du, warum denn nicht mit Groß und Gündogan?
Ja, Kimmich ist ja tatsächlich eine sehr interessante Personalie. Einer, der von sich aus den Anspruch hat, ein absoluter Führungsspieler zu sein, sowohl bei Bayern als auch bei der Nationalmannschaft, der immer so ein bisschen daran krankt. Und man hat ja jetzt schon überlegt, nimmt man ihn eher auf die Außenbahn in der Verteidigung, nimmt man ihn eher auf eine 6 und wo baust du ihn eigentlich ein? Und die Frage, warum, wenn er denn der große Führungsspieler sein will, hat er es denn bisher noch nicht so gezeigt, wie wir es in den vergangenen Turnieren gebraucht hätten? Also ich glaube, da muss Nagelsmann sehr genau schauen, ob er auf die Karte setzen will. Und wenn ja, dann muss er aber auch dazu stehen. Denn das ist ja eines der Probleme, die wir bisher gehabt haben. Und gerade unter Hansi Flick wurde so viel durchgewechselt, dass du überhaupt keine Hierarchie gehabt hast. Da wurden angebliche Führungsspieler dann einfach mal zu Hause gelassen oder auf dem Spielfeld versetzt. Und du hast nie das Gefühl gehabt, dass da mal einer steht, so wie wir eigentlich immer jemanden gehabt haben. Stefan Effenberg sitzt hier, wir hatten einen Schweinsteiger, einen Khedira, wir hatten früher Spieler wie, ich weiß nicht, Rummenigge. Und es waren irgendwie immer so Typen da, an denen
sich alle anderen aufrichten konnten.
Ja, aber Hansi
Flick hat jetzt auch... Und das hat mir sehr gefehlt, muss ich sagen, ja, in den letzten Spielen, weil alle irgendwie immer so ein bisschen geschwächt waren.
Ja, Hansi Flick hat jetzt aber die Hierarchie auch schon in Richtung Ilkay Gündogan gestellt mit dem Klären der Kapitänsfrage. Gündogan hat jetzt in diesen 3 Spielen, seit der Kapitän ist, gut, das zweite muss er wegen früher Verletzung rausnehmen, hat er auch an Kontur gewonnen und er hat gestern zum ersten Mal auch so befreit gespielt, ja, so offensiv. Ja. Er war derjenige, der dann den letzten Pass gespielt hat auf Füllkrug beim Tor. Sensationell, wie er da reinstößt nach diesem Zusammenspiel mit Leroy Sané. Und es ist eben die Frage, wie passt es mit Joshua Kimmich zusammen? Weil beide standen sich immer so ein bisschen gegenseitig im Weg und jeder hat eigentlich so, Kimmich hat einen sehr hohen Anspruch gehabt, Gündogan hat einen sehr hohen Anspruch gehabt. Du sagst, Kimmich hat in der Nationalmannschaft noch nicht so funktioniert, aber doch ein bisschen besser als Gündogan, der einfach eine sehr unglückliche Turniergeschichte hat mit 2018, mit Verletzungen davor, bei dem man den Eindruck hat, er ist noch nie so richtig angekommen. Pascal Groß ist zumindest eine schöne Alternative und er ist übrigens jetzt auch deutscher Rekordnationalspieler, weil er hat in 3 Spielen 3 verschiedene Trainer gehabt. Und das wird nie mehr einer erreichen in der deutschen Fußballgeschichte.
Auf jeden Fall ist Günther Klein am besten vorbereitet.
Sag niemals nie, aber dass wir bei Pascal Groß genau hinschauen müssen, sagt uns auch die Tatsache, dass eben der Bundestrainer ganz genau hingeschaut hat bei Groß.
Ja, eine Chance hat jeder, seinen Platz zu behalten. Das ist Leistungsprinzip. Pascal hat es sehr gut gemacht. Er hat natürlich in Brighton einen sehr, sehr guten Trainer, der ihm viele Dinge vermittelt. Das ist ein Spieler, der sich unfassbar viel mit Fußball beschäftigt. Der ist sehr schlau im Raum, sehr schlau im Binden von Gegenspielern in der Position, sehr mutig, hat auch ein gutes Gegenpressing und kann vor allem verschiedenste Positionen spielen. Und der läuft natürlich in Deutschland seit mehreren Jahren eigentlich unterm Radar. Ingolstadt hat ihn keiner so richtig beachtet. Er spielt jetzt seit mehreren Jahren in der Premier League sehr, sehr gut. Ist ein wirklich guter Spieler, der mir im Training gut gefallen hat, der natürlich auch das Leuchten in den Augen hat. Nationalmannschaft ist für ihn nach wie vor was Besonderes, der brennt und ist einfach ein sehr, sehr schlauer und intelligenter Fußballer.
Stefan, was entnimmst du dieser Aussage zu Groß und dann auch zum Zentrum im Hinsicht auf die Aufstellung?
Das eine Wort, was er gerade genannt hat, Leistungsprinzip. Wenn Pascal Groß die Leistung hält, dann wird es für Kimmich wahrscheinlich auch nicht einfacher. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, du warst krank, du kommst wieder und bist gesetzt. Also ich glaube, das hat Nagelsmann auf jeden Fall geschafft. Und du hast wirklich was Richtiges gesagt. Gündogan, Kapitän, wird wahrscheinlich, wenn er verletzungsfrei bleibt, logischerweise gesetzt bleiben. Und dann muss schon eine Harmonie da sein, ja? Wenn du die Doppel-6 bestückst. Das sieht man bei Kimmich und Goretzka, was ja auch schon mal hervorragend wirklich funktioniert hat. Nationalmannschaft, aber auch bei Bayern München. Dann ist das schon ein entscheidender Faktor. Und ja, Leistungsprinzip wurde ausgerufen, zählt für alle. Und von daher hat Pascal Groß mit Sicherheit eine große Möglichkeit. Und dieses Leuchten in den Augen bei den Jungen.
Dann
das ist ganz wichtig, wenn du zur Nationalmannschaft kommst. Ne? Hatten wir ja früher auch, wenn die Jungen kamen, die wollten und waren voller Freude. Und dann hast du ja genau schon diese Leidenschaft und diese Gier ja auch. Und die bringt er auch auf den Platz, hat man gesehen.
Wir reden ja oft von, und dafür zahle ich auch gerne 3 Euro, von so Häuptlingen und Indianern. Und ich glaube, dass du tatsächlich auf dieser Doppel-6 mit Kimmich und Gündogan 2 Häuptlinge hättest. Und 2 Häuptlinge so nah aufeinander ist halt oft auch schwierig, weil Günther hat es auch vorhin richtig gesagt, da ist dann auch schon immer so ein bisschen Rivalität. Das ist nicht immer nur das reine Zusammenspiel.
Geht es dann um Raum für Egos oder Ausstrahlung?
Ja, natürlich. Und Groß ist halt jemand, der total happy ist, jetzt auf einmal Nationalspieler zu sein. Der da ist, der auch bereit ist, sich dafür unterzuordnen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Du musst spezielle Positionen einfach auch mit Indianern besetzen, weil die einfach bereit sind zu laufen, zu arbeiten und so weiter. Und weil dieses Bild so schief ist,
machen wir mal 3. Ja? Bei Indianer muss man auch immer sagen, es ist auch ein leicht veraltetes Bild.
Das stimmt.
Ja. Wir haben ja in Deutschland ganz oft diese Diskussion rund und auch in der Vergangenheit. Und wenn ich da die WM anschaue, Herr Niersbach, die Sie alle erlebt haben. Wir haben ja bei erfolgreichen Europameisterschaften und auch Weltmeisterschaften immer eine Achse gehabt. Und wenn ich mir diese Aufstellung angucke, dann sehe ich Führungsspieler wie beispielsweise Hummels. Gut, dass er zurück ist. Ich sehe Gündogan als Kapitän und ich sehe vor allem auch vorne. Und da haben wir nämlich wieder diese Achse. Füllkrug, So, warum Füllkrug? Der ist ja noch relativ neu dabei, hat eine überragende Quote bisher. Und wenn ich mir die WM anschaue, da haben wir alle diese Dokumentation, oder ich hoffe zumindest, dass es viele gesehen haben, All or Nothing, gesehen. Da war ich sehr erstaunt, dass auch Niklas Füllkrug bei seinem ersten großen Turnier in der Kabine auch schon Ansprachen gehalten hat. Das heißt, und das macht er jetzt auch bei Borussia Dortmund, das, was er aus Bremen kannte, er nimmt relativ schnell das Heft auch in die Hand, spricht zur Mannschaft, geht voran, auch was den Einsatz angeht, was das Fighten auf dem Platz angeht. Und ich glaube, dass das so eine erfolgreiche EM-Achse sein könnte. Hummels, Gündogan und Füllkrug.
Hat auch in seiner Ansprache, persönliche Meinung, mehr Ansprache, die einen trifft, erreicht, als beispielsweise Hansi Flick. Mehr für Gänsehaut gesorgt in dieser Kabine. Geht mir auch bei O-Tönen, bei Interview-Aussagen. So gestern zum Beispiel Niklas Füllkrug zur Umstellung. Denn die in der Halbzeit hat dann dazu geführt, dass eben die DFB-Elf im zweiten Durchgang anders aufgetreten ist.
In der Halbzeit sind wir dann ein bisschen tiefer gestartet, haben dann die Pressinglinie angepasst. Der Trainer hat das angepasst, hat da, glaube ich, einen guten Schachzug mitgemacht. Und dadurch haben wir viel mehr Kontrolle aufs Spiel gehabt, viel mehr Ballbesitz dann auch in den eigenen Reihen gehabt, weil wir das Spielfeld nicht so offen gestaltet haben. Und dann fand ich, über die ganzen 90 Minuten haben wir offensiv schon unsere Qualität auf den Platz gebracht.
Ja. Sagt der Torschütze zum 2:1, das wir jetzt von Mael Corbos bitte analysiert haben. Hier vorne im Monitor bitte mit der Szene. Mael?
Ja, also ich glaube, der Pass von Gosens ist überragend. Man kann auch sagen, die Amerikaner da nicht unbedingt konsequent verteidigt haben, aber die Übersicht, diesen Pass zu sehen, ist Weltklasse. Man kann auch sagen, Serginho Dest hält alle im Spiel, indem der nicht rausschiebt.
Der linke Defensivspieler, der das Abseits aufhebt.
Genau. Aber sonst, das ist einfach die Qualität von solchen Spielern wie Gosens, den wegzumachen.
Das war Zungenschnalzen. Aber das war so schön, das zu sehen. Man muss ja auch mal sagen,
ja? Traumhaft. Genau da muss ein Neuner stehen, Füllkrug. Ja. Und das hatten wir vielleicht in der Vergangenheit auch nicht. Ja, da hattest du viele gute Offensive, aber nicht genau da, wo der Neuner stehen muss. Und deswegen, oder macht er ihn eiskalt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Gewinn, dass du eben diesen Neuner vorne hast, den du anspielen kannst, der die Bälle festmacht. Und deswegen spielt Gosen ihn ja mehr oder weniger fast blind rein. Und der steht blank. Also
Füllkrug ist sicherlich die Entdeckung einer WM, die wir alle ganz, ganz schnell vergessen wollen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber das, was er da gezeigt hat und was er auch seit seiner Zeit in der Nationalmannschaft zeigt, nämlich ehrlicherweise immer richtig stehen oder gefühlt sehr oft zumindest richtig zu stehen und ganz oft die richtigen Dinge übrigens auch zu sagen.
Ja, und die Verantwortung zu übernehmen.
Diese Verbindung,
nach den Spielen eben auch sich zu stellen und Dinge mit zu analysieren. Also das gehört ja auch dazu. Eigentlich hören wir ja nur Thomas Müller, aber jetzt haben wir auch einen Niklas Füllkrug, der mal etwas Schlaues sagt. Das spricht auch für ihn. Also, und das ist für die Hierarchie schon wichtig, dass du da wirklich 3-4 Jungs hast, die das Kommando dann nicht nur in der Kabine oder auf dem Platz, sondern auch dann nach dem Spiel mal übernehmen, um gewisse schlaue Sätze dann zu sagen in die Kamera.
Darum finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass dieser Altersdurchschnitt so hoch ist. Ja, du hast da einfach wirklich ein paar deutlich über 30-jährige Spieler dabei, die aber dann tatsächlich diese Lebensreife auch mitbringen, die du dringend brauchst. Also wir haben ja in der Offensive, das ist ja ein Feuerwerk der Jugend mit Musiala, Wirtz und so weiter. Aber die brauchen natürlich auch immer wieder Leute, die die abdecken, die sie führen, die sie unterstützen. Und insofern finde ich die Mannschaftsaufstellung ehrlich gesagt derzeit ziemlich gut.
Haben andere Nationen übrigens auch, ne? Einen gesunden Mix, andere erfolgreiche Nationen. Ja, wenn ich an die Spanier denke beispielsweise, die haben ja immer eine gesunde Mischung auch zwischen Alten und Neuen gehabt. Und ich finde bei uns diesen Jugendwahn, also wenn wir darüber reden, 40 ist das neue 30, dann ist vielleicht 30 das neue 25. Und ich finde das gut, dass diese Alten...
Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken.
Das sage ich voller Respekt.
Aus dem Glashaus heraus.
Ja, genau, aus dem Glashaus. Ich fühle mich noch wie 35, dass die das genau machen. Und ich finde, und das ist jetzt die Aufgabe von Julian Nagelsmann, bin gespannt, wie ihr das auch seht, aber ich finde schon, dass er diese Mannschaft, er hat, glaube ich, jetzt 6 Spiele bis zur Europameisterschaft, er muss jetzt eine Mannschaft einspielen lassen, sich einspielen lassen. Er muss genau die Leute auch an die Spitze stellen, die diese Mannschaft führen, in die Spitze vielleicht sogar, in Sachen Füllkrug. Nur dann haben wir bei der EM eine Chance.
Ja, deswegen muss er allerdings das Leistungsprinzip auch ein bisschen mit dem Vertrauensprinzip ergänzen, wie es Joachim Löw immer gepflegt hat, zum Beispiel bei Miroslav Klose, der ja Phasen hatte, wo er im Verein kaum gespielt hat, oder auch Poldi hatte sehr schwere Zeiten. Deswegen muss auch klar sein, wenn er mal die Reus Sané, der jetzt herausragt, wenn der mal wieder seinen Frühlingsdurchhänger hat, da muss der Bundestrainer dann auch zu ihm stehen und muss dann sagen, du spielst jetzt, auch wenn du jetzt vielleicht nicht die Monsterform hast, weil es geht bei noch 6 verbleibenden Spielen. Du sagst auch ums Einspielen.
Und genau deswegen, über alles, was ihr gerade angerissen habt, sprechen wir jetzt mit Kerry Hau, unserem Chefreporter, drüben in den USA, 5.43 Uhr morgens aufgestanden. Wunderschönen guten Morgen, Kerry.
Am Flughafen. Schön.
Am Flughafen, also auf dem Weg Richtung Philadelphia zum nächsten Spiel, das gegen Mexiko stattfinden wird. Kerry, erste Frage. Was hast du beobachtet, was Julian Nagelsmann in diesen Tagen anders gemacht hat als sein Vorgänger oder vielleicht sogar besser gemacht hat?
Ja, ihr habt es gerade angesprochen, dieses Feuer in den Trainingseinheiten aus hat man ganz klar gesehen, wenn die Mannschaft eben auf dem Platz stand. Wir Journalisten durften auch viel beobachten, das erste Training sogar komplett. Und da hat man Nagelsmann wieder typisch Nagelsmann eben gesehen. Er hat klare Anweisungen gegeben, klare Kommandos, da war Feuer drin. Und die Spieler waren auch happy, haben nach dem Spiel gesagt, oder gestern nach dem Spiel, nach den Trainingseinheiten aber auch. Man merkt den Tatendrang des Trainers, er erreicht uns und da entsteht auch etwas. Und dieses Gefühl hat man einfach auch, wenn man die Mannschaft aktuell so zusammen sieht. Nagelsmann hat auch oft doppelt trainieren lassen am Tag, hat wirklich auch harte Einheiten eingebaut, aber dann immer auch wieder den Spielern Belohnungen gegeben. Also ich war vorgestern Abend noch im Hotel, hatte einen Termin, bin dann rausgegangen und die Ecke, da waren Five Guys, der Burgerladen, ganz bekannte Fastfood-Kette hier in den Staaten. Und da habe ich einen Abwehrspieler gesehen, der sich gerade einen Burger geholt hat. Das war nicht Niklas Süle, das will ich euch nur mitgeben als Info. Aber Julian Nagelsmann, der hat eben den Spielern da auch die ein oder andere Freiheit gegeben.
Du darfst ruhig sagen, wer es war.
Ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht verrate.
Okay.
Ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht verrate.
Okay, dann nehmen wir das so hin. Versprechen muss man halten. Kerry, Julian Nagelsmann ist der typische Nagelsmann, hast du gerade schon gesagt. Allerdings hat er beim FC Bayern schon auch Fehler gemacht. Verglichen zu seiner Bayern-Zeit, du bist ja auch Bayern-Reporter bei uns, wie hat er sich verändert? Woraus hat er gelernt?
So viel hat er sich jetzt auch in der täglichen Arbeit eigentlich gar nicht verändert. Ich merke es halt schon in den Pressekonferenzen, in den Interviews, da redet er teilweise auch ein bisschen langsamer, verkneift sich vielleicht den einen oder anderen flapsigen Spruch. Da hat er sicher auch im Urlaub Zeit gehabt, mal drüber nachzudenken, ob er da das ein oder andere eben noch sagt. Ist vielleicht ein bisschen ernster auch geworden, was das angeht, aber er ist derselbe Trainer und er coacht die Spieler gut. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, nach allem, was ich gehört habe, dass er bei Bayern die Kabine irgendwie verloren hat. Da gab es sicher den einen oder anderen Spieler, der vielleicht nicht so gut mit ihm klarkam. Das waren vielleicht aber eher die unzufriedenen Reservisten, die immer sauer sind auf die Trainer, wenn sie nicht spielen. Aber dass er jetzt die Kabine verloren hat bei Bayern, das kann ich so auch nicht bestätigen und möchte da auch nochmal betonen. Sicher, jeder Trainer lernt aus so einer Zeit. Allerdings muss man auch sagen, Rudi Völler spielt eine wichtige Rolle jetzt bei der Nationalmannschaft. Das ist ein sehr besonderer Typ im Hintergrund, der ihn dann auch mal den einen oder anderen Ratschlag geben kann, aber vielleicht auch das Gespür hat, wenn es in der Mannschaft nicht klappt, dann gehe ich mal zu den Spielern, spreche auch mit den Spielern, ob es ein Problem gibt. Und bei Bayern hatte ich nicht das Gefühl, dass Nagelsmann da auch die richtige Führung hatte durch einen beispielsweise Oliver Kahn oder Hasan Salihamidžić, weil er eben halt auch einfach erst 36 ist und ist ganz klar, in dem Alter machst du einfach auch noch Fehler und musst noch viel lernen.
Kerry, bevor wir gleich über das Leistungsprinzip mit dir sprechen, weil Stefan das schon angeschnitten hatte, das Leistungsprinzip klar ausgerufen, das hat Hansi Flick auch gemacht, fällt nicht immer eingehalten. Wenn man aber jetzt bei Julian Nagelsmann darüber spricht, Leistungsprinzip soll gelten. Es bleiben aber Spieler wie Schlotterbeck und Can, die zumindest Schlotterbeck Stammspieler ist beim BVB, Can mit Höhen und Tiefen zu Hause. Und ein Spieler wie Andrich, der nicht mehr Stammspieler in Leverkusen ist, oder Süle, der sogar hinter Schlotterbeck in der Hierarchie beim BVB steht, dürfen mit. Wie kann man das erklären? Wie sollen wir das verstehen?
Ja, manchmal kann man Dinge nicht wirklich erklären. Für Can und für Schlotterbeck gilt jetzt einfach zu performen. Woche für Woche in der Bundesliga, in der Champions League, international. Und bei Andrich muss ich ganz ehrlich sagen, die Überlegung gab es ja schon vor einiger Zeit, ihn zu berufen. So, jetzt hat er eine schwierige Phase bei Leverkusen. Ich sage aber, dass er vom Spielertyp und vom Charakter einer ist, den du immer mitnehmen kannst oder sogar musst. Nicht zu stellen, vielleicht. Vielleicht kommt der Tag X, wo du ihn stellen musst, aber dann kannst du dich 100% auf ihn verlassen, weil er eben dieser Spielertyp ist, so ein Zweikämpfer, ein harter Junge, der jedes Spiel, also eigentlich alles mitbringt, was wir vorhin ja gesagt haben, mit dieser Leidenschaft und dieses unbedingt
Mentalität.
Unbedingt gewinnen wollen auch. Und wenn du so einen hast als Backup, würde ich gar kein Fass jetzt aufmachen und sagen, oh, er spielt aber gerade nicht bei Leverkusen in der ersten Elf. Auch für ihn gilt natürlich, sich den Platz wieder zurückzuholen. Aber vom Charakter her ist es einer, den du blind mitnehmen musst eigentlich, ja, für die EM,
genau,
auch.
Du hast, glaube ich, das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass eine Mannschaft, das haben wir bei den Basketballern übrigens gesehen in diesem Sommer, wann funktioniert eine Mannschaft richtig gut? Und ich glaube, da kannst du Bundesliga oder auch Kreisliga gespielt haben. Jeder hat da seine Erfahrungen in den unterschiedlichsten Sportarten. Dann, wenn du zum einen nach Leistungsprinzip natürlich eine Mannschaft aufstellst, aber Leistung bedeutet übrigens auch eine charakterliche Leistung. Und genau das sind vielleicht genau diese Spieler, die dann einer Mannschaft auch gut tut. Ein Schlotterbeck beispielsweise hätte ja möglicherweise auch im Hintergrund agiert und gesagt, aber ich möchte gerne spielen. Ich sehe mich als Stammspieler von Borussia Dortmund auch hier in der ersten Elf. Ein Süle akzeptiert seine Rolle und tut vielleicht dieser Mannschaft gut. Andrich ganz genauso. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Leistung reden, über zwei Arten von Leistung eben reden müssen. Zum einen über die Leistung auf dem Platz und zum anderen über die Leistung, genau, neben dem Platz, die charakterliche.
Ich wollte dieses Fass auch nicht künstlich öffnen. Ich
ja, doch, nur, du hast es versucht, aber ist egal.
Du hast es wieder geschlossen, aber ich möchte einfach wissen, ob das vielleicht auch Thema bei den Spielern ist. Kerry, wenn wir dich da mit reinnehmen, ist das gar kein Thema oder reden die Spieler da auch drüber?
Es gibt ja viele Spieler, wenn man jetzt mit dem Beispiel Niklas Süle nimmt, den lieben ja die Spieler. Also die Mitspieler sind total happy mit ihm auch als Typ. Der spielt ja auch einen guten Ball. Also er gehört jetzt vielleicht aktuell nicht zu den Top 11, aber er gehört auch für mich zu den Top 25 und er muss einfach im Kader sein. Genau. Bei den anderen Spielern, klar, das sind dann immer Nuancen, die vielleicht auch entscheiden bei so einer Nominierung. Aber ein Andrich zum Beispiel auch, wenn man mit Leverkusener Spielern redet, die sagen auch, ja, der ist in der Kabine extrem wichtig, der macht den Mund auf, der spricht Dinge an. Und wir haben es auch in der Doku gesehen, Matthias hat es gesagt, da wurde der Mund einfach nicht aufgemacht. Und ich glaube, solche Spieler sucht Julian Nagelsmann auch, die auch, wenn sie auf der Bank sitzen, eben den Mund aufmachen und nochmal Tipps geben, die jungen Spieler auch mal an die Hand nehmen, Anführungszeichen, und einfach ja, da sind für die Kollegen.
Dann ist das Fass damit geschlossen, dass wir künstlich geöffnet haben. Kerry, sag uns doch noch, wie es die nächsten Stunden und Tage weitergeht. Jetzt nicht für dich am leeren Kofferband. Du fliegst nach Philadelphia, das wissen wir. Was steht beim DFB-Team an bis zur Rückreise nach Deutschland?
Ja, die Spieler sind gestern Abend schon mit dem Privatjet nach Philadelphia geflogen, also nach dem Spiel, und machen da heute auch nochmal ein Training. Und ja, am Dienstagabend, Ortszeit, Mittwoch in der Nacht bei euch, dann das Spiel gegen Mexiko vor, ja, 60.000 Zuschauern. Viele Mexikaner auch hier in Amerika natürlich immer wieder. Und das wird schon auch ein spannendes Spiel. Mats Hummels hat auch daran erinnert, 2018 ging das ja los mit dem Spiel gegen Mexiko bei der WM. Und da ist schon noch eine Rechnung offen. Und man will jetzt eben einfach diese positiven Gefühle, diese positiven Vibes, sage ich jetzt mal, nach diesem Spiel auch einfach mitnehmen.
Vielen Dank, Kerry Hau, für deine Einschätzung und dass du auch wegen uns so früh aufgestanden bist.
Gerne, mach's gut.
Ich möchte das, was Matthias angeschnitten hat, nochmal aufgreifen, weil es ja genau deine These, deine T-Online-These trifft, Stefan, die da wäre.
Ja, müssen wir es mal zeigen, habe ich ja nicht im Kopf.
Da ist sie.
So, ja. Ja, genau, kann man ja lesen.
Ich kann es gerne vorlesen. Die DFB muss sich ein Beispiel an anderen deutschen Nationalteams nehmen. Handball, Basketball und Eishockey haben gezeigt, wie man die Herzen der Fans erobert. Gelingt das, entsteht auch eine echte EM-Euphorie.
Genau, also, dass sie uns sportlich immer begeistern bei ihren Turnieren, ob es jetzt eine EM, WM oder Olympia ist, muss ich sagen, das habe ich immer gerne angeschaut. Also Handball, Eishockey, natürlich jetzt Basketball mit dem Gewinn, logischerweise. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass sie sich als Team präsentieren und nicht als Ego oder ich möchte glänzen wie Brasilien mit Neymar. Eigentlich ist der Rest mir egal, aber ich muss gut dastehen. Und ich glaube, deswegen waren die auch erfolgreich. Und nur so kann das im deutschen Fußball auch funktionieren.
Da kann man dem Stefan wirklich nur zustimmen. Der Lothar Matthäus ist gefragt worden, was war das Erfolgsgeheimnis WM 90? Hat er gesagt, spontan, richtig, dass die Ersatzspieler mitgezogen haben. Dass also keine Rivalitäten, sportlich sind sie da, aber dass da kein Stinkstiefel zwischen ist. Dass diese Gemeinschaft, und das ist beim Turnier noch viel, viel wichtiger als bei einem einzigen Länderspiel oder bei so einer Reise wie jetzt in den USA, dass du eine Truppe hast, die zusammenhält. Das war bei den Basketballern der Fall, ohne dass wir da Insider sind. Das hast du ja gespürt.
Ja.
Das hast du gespürt. Da ist ein Geist in der Truppe. Und Spieler wie Andrich. Wir haben in der Vergangenheit mit der Nationalmannschaft immer gut ausgesehen, wenn wir auf der Position Leute hatten, die sich aufgeopfert haben. Das waren nicht die brillantesten Fußballer. Guido Buchwald, Steffen Freund, Dieter Eitz. Aber die haben für die Mannschaft alles gegeben. Mhm. Und so ein Typ ist auch der Robert Andrich. Und so ein Typ ist der Pascal Groß.
So hat man Anerkennung geerntet.
Absolut.
Und wir fragen jetzt mal die drei, ob die nicht die Qualität haben, wenn sie mal hier sind. Das machen wir dann.
Nein.
Aber
habe ich dich vergessen,
es ist ja enorm wichtig, wenn du in so ein Turnier gehst, eben die Qualität auch im Training. Ja, dass die hochgehalten wird. Und dafür sind genau diese Jungs dann verantwortlich. Und deswegen ist es wichtig, dass du da Punkt 1 die richtigen Charaktere drin hast und Punkt 2 natürlich auch die Qualität.
Und ich glaube, nur dann werden wir erfolgreich sein. Ja. Wir waren immer erfolgreich, wenn wir eine Mannschaft hatten. 90, 14, 96 und übrigens, ich will auch an die Finalteilnahmen Ende der Nullerjahre und so weiter denken. Also wenn das eine Mannschaft, ein Kollektiv war, dann war der Erfolg. Genau. Das, glaube ich, ist die Hauptaufgabe jetzt von Julian Nagelsmann. Insofern, ich stimme dir auch zu, was deine Kolumne angeht, genau richtig. Die Eishockey-Jungs haben es gezeigt, beispielsweise auch bei den Olympischen Spielen mit der Silbermedaille, unsere Basketballer jetzt. Und da darf es übrigens auch mal rauchen. Das haben wir ja gesehen bei den Basketballern. Ja? Die haben sich Schröder. Ja auch öffentlich, Schröder und Theis, die kennen sich, seit sie 13 sind, haben die sich angefaucht, vor allen TV-Kameras. Erst großer Skandal. Nein, genau das hat es ausgemacht. Und jeder muss seine Rolle akzeptieren. Und wenn wir das schaffen in dieser Mannschaft, dann werden wir erfolgreich sein.
Ich würde gerne noch was zum Eishockey dann auch sagen.
Aber fass dich kurz.
Ich fass mich kurz, ja. Beim Eishockey zeigt sich, dass manchmal so ein Teamgedanke, das Teamzusammenwachsen, auch aus Gegebenheiten vor Ort entsteht und man das gar nicht planen kann. Zum Beispiel in Finnland war es so, dass die, als die Mai dort waren, vor dem Hotel einen See hatten, der ungefähr 9 Grad kalt war. Und dann hat der Erste angefangen, da reinzugehen mit Mütze und es sind jeden Tag mehr geworden. Und sogar am Samstag nach dem Halbfinale, obwohl die am Sonntag Finale hatten, ist fast die ganze Mannschaft in den See reingegangen. Mhm. Und nachdem sie das Finale verloren hatten, da sagt Moritz Seider, aber hey, wir haben den See besiegt. Und das sind so Geschichten, ja, die kannst du nicht planen wie mit den Graugänsen, was dann Hans-Dieter Herrmann, der Teampsychologe, dem Hansi Flick eingeredet hat. Es muss sich einfach ereignen.
Es muss von sich selbst kommen,
es aus kommt von der sich Mannschaft. Selbst, ja. Und genau. Es kommt auch nicht bei jedem Turnier. Also man versucht es ja immer, klappt nicht immer.
Das hat also im Campo Bahia funktioniert, aber in Vatotinki, also in Russland und in Katar, hat es nicht funktioniert. Soll aber bei der Euro 2024 in nur 8 Monaten dann funktionieren. Deswegen spielen wir den Querpass rüber zu Ruth Hofmann.
Und lösen die Frage der Woche auf. Und ich kann schon sagen, ein paar Herzen hat die Nationalmannschaft zurückerobert. Von Euphorie würde ich natürlich noch nicht sprechen. Aber eine knappe Mehrheit gibt es für die Frage der Woche, ob das die Wende war für den DFB. Da sagen 56%, die Mannschaft hat unter Nagelsmann ein anderes Gesicht gezeigt. Allerdings 44% sagen, ein Sieg heißt noch gar nichts. Und trotzdem möchte ich erinnern, vor 3 Wochen hatten wir mal die Frage gestellt, ziemlich scharf formuliert, ob Nagelsmann Deutschland zum EM-Titel führen kann. Und da war es noch ein 1/2 Drittel. Also, wir sind in der richtigen Richtung. Und ich nehme noch ein paar User-Tweets mit rein. Julian Nagelsmann hat es in wenigen Tagen geschafft, der Mannschaft wieder neues Leben einzuimpfen. Wenn das Team sich in den nächsten Spielen ebenso gut präsentiert und eine Achse einspielt, dann sehe ich durchaus positiv in Richtung Heim-EM nächstes Jahr. Und Gregor sagt sogar, wir schaffen es ins Finale. Allerdings Christian, der meint, ein Sieg bedeutet noch nichts. Nur weil wir die USA besiegt haben, können wir nicht Julian Nagelsmann feiern und denken, dass wir Europameister werden. Und den letzten Tweet schenke ich mir, glaube ich, von einer Wende kann man reden, wenn eine Serie von mehreren überzeugenden Siegen da ist. Also, es ist noch ein bisschen ausgewogen. Wir müssen noch ein bisschen Gas geben, was die Euphorie im Land betrifft. Aber hören wir mal rein ins Dopafon.
Das war noch nicht die Wende, aber garantiert ein erster guter Schritt in Richtung Wende.
Der Start war sehr gut, alles war okay, aber wie wird es weitergehen?
Als Wende würde ich den Auftritt der DFB-Elf noch nicht bezeichnen, aber als guten Ansatz. Die Mannschaft ist selbstbewusst aufgetreten, hat endlich mal Kampfkraft demonstriert und hat auch spielerisch in meinen Augen überzeugt. Einziger Wermutstropfen, wenn der Gegner schnelle Außenstürmer hat und über die Flügel kommt, dann ist unsere Abwehr zu langsam. Das Problem ist allerdings schon lange bekannt. Da muss noch dran gearbeitet werden. Ansonsten hat mir der Auftritt gut gefallen.
Also ich bin da nicht so euphorisch. Es ist erst das erste Spiel und dann noch gegen die USA. Man muss immer die Kirche im Dorf lassen.
Ich finde, die Mannschaft hat gut gespielt, aber ansonsten müssen sie sich gegen stärkere Mannschaften erstmal beweisen.
Ja, lass mal. Ich habe Kirche im Dorf.
Kirche im Dorf,
ja. Ich glaube, das war meine Mutter.
Vielen Dank, Frau Effenberg, dass Sie angerufen haben. Ja. Wir freuen uns und lassen die Kirche natürlich im Dorf. Deutschland wird also vielleicht Europameister, denn Julian Nagelsmann ist genau der Richtige. Das sagt zumindest Uli Hoeneß. Er lobt Julian Nagelsmann, kritisiert aber fast zeitgleich Thomas Tuchel, den aktuellen Bayern-Trainer. Wie kommt das hier in der Runde an? Besprechen wir gleich im Stahlwerk Doppelpass. Vorher haben Sie die Chance, vielleicht auf die Bahamas zu fliegen. Bis gleich. Zurück im Hilton Munich Airport beim Stahlwerk Doppelpass, begleitet von Hajo von Hadel und Band. Und wer dachte, Uli Hoeneß und die Abteilung Attacke, die gäbe es nicht mehr, der täuscht sich, und zwar gewaltig, Ruth.
Stimmt, denn der Ehrenpräsident des FC Bayern München hat sich in der letzten Zeit zu einigen Themen geäußert. Nicht nur die USA-Reise hat er kritisiert, zum Beispiel die Ansetzung gegen Mexiko 2 Uhr deutscher Zeit am Morgen, sondern einige Personen kriegen da auch ordentlich ihr Fett weg. Zum Beispiel Oliver Kahn. Da sagt er nämlich, seine Berufung zum Vorstandsvorsitzenden war ein großer Fehler. Und als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, habe ich das zusammen mit Karl-Heinz Rummenigge geändert. Und dann kriegt allerdings auch der aktuelle Bayern-Trainer Thomas Tuchel ein bisschen was ab und sagt nämlich, einige inklusive des Trainers haben unkluge Äußerungen getätigt. Es geht da um den dünnen Kader. Da hat Thomas Tuchel ja gesagt, er will noch eine Holding Six. Und als er die nicht bekommen hat, war ihm der Kader zu dünn. Und Uli Hoeneß meint, dass man eben das eigene Team nicht schlecht aussehen lasse, indem ich sage, wir sind zu dünn besetzt. Also die Holding Six hat er nicht bekommen. Und Tuchel hat dann eben daraufhin ja sich schon ein bisschen geäußert. Aber wichtig ist, dass Julian Nagelsmann, der wird gelobt. Der kriegt nämlich tatsächlich viel Gutes ab von Uli Hoeneß. Da sagt er, er ist für die Situation genau der Richtige. Er ist frisch, er ist jung, er bringt Elan mit. Er hat jetzt auch Kraft getankt und er sorgt eben für diesen Optimismus. Und seine Entlassung kann er nämlich überhaupt nicht nachvollziehen. Was denkt da eigentlich Thomas Tuchel über solche Äußerungen? Was sagt die Runde dazu?
Das ist eine interessante Frage, Lars. Was wird ein Thomas Tuchel wohl denken, wenn Uli Hoeneß Nagelsmann lobt und sagt auch, den hätte ich nicht entlassen, und Tuchel, der bringt da Unruhe rein, findet er nicht gut?
Also er wird auf jeden Fall Sachen denken, die er uns leider nicht in Gänze erzählen wird, befürchte ich.
Versetz dich mal in ihn hinein, du bist ja ein empathischer Typ.
Ja, selbstverständlich, vielen Dank. Nein, der wird natürlich... Darf man sagen, im Strahl kotzen? Nein, darf man nicht.
Aber zu spät.
Er wird not amused sein. Weil Uli Hoeneß natürlich weiterhin eine Stimme wie Donnerhall hat, nicht nur in München und in Bayern, sondern in der ganzen Republik. Und da hat er ihm schon eine vom Koffer gegeben. Das ist eine Aussage. Wir lieben Uli Hoeneß ja dafür. Das ist halt auch jemand, der wirklich immer das sagt, was ihm gerade so durch den Sinn kommt. Und das möge er bitte auch so beibehalten. Aber das verstärkt die Position des eigenen Trainers nicht gerade.
Ich finde es herrlich, ich finde es wunderbar, und das hat genau das, warum wir ja dann auch hier sitzen, wahnsinnig viel Gesprächsbedarf und Potenzial, auch wieder herrlich zu diskutieren, genau darüber, was Uli Hoeneß sagt. Er hat ja auch hier in der Sendung oft Dinge gesagt, die dann diskutiert worden sind, egal wo. Das, was er sagt, du hast völlig recht, ist der große Donnerhall. Was ich interessant finde oder am interessantesten an der Aussage Nagelsmann fand, im Sinne von, ich hätte ihn nicht entlassen, hatte er denn zu dieser Zeit im Verein gar nichts zu sagen? Das kann mir doch keiner erzählen, dass Uli Hoeneß nicht bei der Nagelsmann-Entlassung zumindest in irgendeiner Art und Weise mitgesprochen hat. Ja, ich weiß, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic waren die Verantwortlichen. Aber das machen die doch nicht über den Kopf von Uli Hoeneß hinweg.
Möglicherweise ja doch.
Also ich glaube, man muss ja sehen, jetzt muss man immer vorsichtig sein, wenn man was hier über Uli Hoeneß sagt, damit er nicht gleich anruft. Und
wir wollen ja das hier dann.
Okay.
Die schauen wir mal. Offen.
Also es ist ja, Uli Hoeneß ist natürlich, es ist faszinierend. Letzten Sonntag war er im bayerischen Fernsehen im Stammtisch, da ging es um die Landtagswahl. Und wenn man da reinzappt, man geht natürlich nicht mehr raus, weil wenn er da sitzt, da weiß man, es rührt sich was, es wird unterhaltsam. Aber es kann natürlich auch, mit ziemlicher Sicherheit wird auch ein Unfall passieren.
Aber genau deswegen, Uli Hoeneß weiß ja auch, dass sein Wort solches Gewicht hat.
Ja.
dass ein Nachhall entsteht. Was bezweckt er also damit?
Ich glaube, mit dem Nachhall sollte er vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller umgehen. Ja, also wenn er zum Beispiel jetzt das politische Thema sagt, ich fand die Grünen, ich fand Habeck und Baerbock fand ich ganz gut, bis der Cem Özdemir verbieten wollte, den Zucker in den Kaffee zu tun, dann ist das halt einfach Quatsch. Aber es bedient halt wieder gewisse Kreise. Und in letzter Zeit, glaube ich, in den letzten Jahren, ist ihm ein bisschen das Feingefühl dafür abhanden gekommen, was Äußerungen bewirken können. Ja, also er hat Juan Bernat damals furchtbar in den Senkel gestellt, 5 Minuten nachdem Karl-Heinz Rummenigge einen pfleglicheren Umgang im Verbalen mit den Spielern angeregt hat. Er hat sich über Mesut Özil nach der WM 2018 so geäußert, dass Kreise gejubelt haben, von denen eigentlich Hoeneß nicht wollte, dass sie sich jubeln. Er hat Toni Kroos runtergemacht, was fachlich falsch war, dass der nicht mehr in den modernen Fußball passen würde. Das war vor 2 Jahren. Und er richtet halt mit manchen Sachen, richtet er halt auch irgendwie so Schaden an. Ich glaube, bei Bayern haben die halt ein bisschen Angst vor dem, was er sagt. Die Transfer-Wasserstandsmeldung bei Harry Kane. Also dadurch ist der Transfer nicht billiger geworden und er ist auch nicht schneller über die Bühne gegangen. Ich glaube, man würde das beim FC Bayern manchmal etwas diskreter handhaben. Und jetzt hat er natürlich schon dem Tuchel ein bisschen einen mitgegeben.
Aber du kennst es. Vielleicht eine Frage nur. Warum sagt Uli Hoeneß jetzt, ich hätte ihn nicht entlassen? Haben Kahn und Brazzo den Nagelsmann entlassen, ohne dass Uli Hoeneß dazu etwas gesagt hat? Kannst du dir das vorstellen?
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber er hat ja, das sind ja seine Leute, die da sitzen. Er hat die Erbfolge in seinem Sinne geregelt. Er war sehr stolz drauf. Brazzo, den er immer verteidigt hat, trotz aller offensichtlichen Schwächen. Kahn, dem er vertraut hat, obwohl man auch hätte wissen können, dass das nicht mehr der Oliver Kahn ist, der als Spieler war, sondern eine ziemlich glatte BWL-Oberfläche. Und er hat ja auch seinen Mann als Präsidenten reingebracht, Herbert Heiner, der eine totale Überraschung war, von dem eigentlich niemand wusste, dass der jetzt so den Bayern so nahe steht. Das war halt über Adidas ein Geschäftspartner. Und der kommt ja auch nicht so besonders gut an jetzt bei der Fangemeinde. Es war seine Nachfolgeregelung, die er jetzt in Frage stellt. Und auch die Tonalität, in der er das tut, haben Karl-Heinz Rummenigge und ich das beendet. Das klingt so ein bisschen, und das Werfen, das ist damals ihm von Mitgliedern auf der Hauptversammlung vorgeworfen worden. Uli Hoeneß betrachtet den Verein als sein Besitz. Ja. Das kann manchmal sehr gut sein, weil er eben auf bürokratische Art und Weise Dinge regelt, aber manchmal ist es für den Verein auch erdrückend. Mhm. Und ihm fällt es einfach schwer, da die Distanz zu kriegen und mit seinen Donnerhall-Äußerungen schafft er halt immer neue Baustellen.
Wolfgang, Sie waren in einer Position, in der man sich einfach der Tatsache bewusst sein muss, welches Gewicht das eigene Wort hat. Vergleichbar mit Uli Hoeneß, aber auch Hans-Joachim Watzke, der ja diese Reform zum Jugendfußball, obwohl er beim DFB eine offizielle Funktion hat, kritisiert hat. Warum passiert es immer wieder, dass es Herren wie Watzke oder Hoeneß passiert, dass man solche Aussagen tätigt und eine Lawine lostritt, die nicht mehr aufzuhalten ist?
Ja, es ist auch irgendwo, es ist menschlich, dass eine unbedachte Äußerung rutscht jedem mal raus, ist mir genauso passiert. Und da muss man dann erleben, je nach Position, wie diese Äußerung wirklich auf die, ist das jetzt eine Phrase, auf die Goldwaage gelegt wird, dass das ist nun mal so. Und bei Uli Hoeneß, den ich unglaublich schätze, wie wahrscheinlich jeder hier auch in der ganzen Runde. Ja, der FC Bayern ist sein Leben, sein Verein. Und für mich ist es faszinierend, dass er ja für sich selbst vorgenommen hat, ich werde Ehrenpräsident, ich ziehe mich zurück. Aber wenn dann irgendeine Gelegenheit ist, ich glaube, dann ist er überrascht von sich selbst, dass er auch wieder ja, im Tagesgeschäft zitiert wird und so weiter. Der ist Leib und Seele dieses Vereins. Und insofern, gut, er müsste wissen, dass gerade beim FC Bayern mit ihm das alles noch höher eingeordnet wird im Regal als sonst wo. Ja. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht ändern.
Aber so sehr das Menschliche nachvollziehbar ist und dass jeder mal einen Fehler macht und machen darf und dass etwas rausrutscht, kann man ja Dinge, die man gesagt hat, die man bereut, im Nachhinein einfangen und sich entschuldigen oder das Ganze einordnen. Das haben Sie oft genug getan. Das gibt es auch immer wieder woanders. In den Fällen sehe ich es jetzt weniger.
Also da sind wir ja alle nicht dabei. Ich glaube, am Ende des Tages werden die sich alle wieder gut verstehen. Auch Uli Hoeneß und Oliver Kahn. Ich kenne beide und ich glaube, dass unter dem Strich da nichts groß hängen bleiben wird. Also so wie ich den FC Bayern kenne, dass er bei allen Problemen, auch bei allen Konflikten, die da sind, am Ende des Tages hat der FC Bayern wie eine Wagenburg immer alles beisammengehalten. Das ist eine Stärke des Vereins.
Das hat aber vor allem er hat das
zusammengehalten. Genau, das, eigentlich hat er das getan, aber jetzt durch den Angriff gegen Oliver Kahn. Und es gab auch dann natürlich prompt eine Reaktion von Oliver Kahn, die wir auch vorbereitet haben. Also erstmal die Berufung von Oliver Kahn, hat Ruth vorhin schon vorgelesen, dass es ein großer Fehler war, ihn dort einzusetzen. Und als sie dann erkannt haben, dass er eben der Falsche ist, haben Hoeneß und Rummenigge die Sache geändert. Oliver Kahn hat dann so reagiert mit: Ehrlich gesagt bin ich verwundert darüber. Der FC Bayern und ich hatten im Sommer vereinbart, dass wir dieses Kapitel freundschaftlich schließen wollen. Die aktuellen Äußerungen von Uli Hoeneß tragen zu einem respektvollen Miteinander nicht unbedingt bei. Und da bin ich jetzt bei der Frage an dich, Stefan. Du kennst den FC Bayern intern sehr gut. Uli Hoeneß, Oliver Kahn. Ist das diese von Wolfgang Niersbach beschriebene Wagenburg-Mentalität oder kratzt da nicht Uli Hoeneß selber an diesen Mir san mir und dieser Mentalität?
Um das zu beantworten, würde ich mir wünschen, dass der Uli in diesem Jahr nochmal hier Platz nimmt und genau die Fragen, die alle offen sind, selber beantwortet. Ich sehe das eigentlich gar nicht so mit Tuchel oder mit Nagelsmann, dass sie ihn jetzt lobt. Was ist da jetzt schlimm dran? Das ist ein Mann mit einer klaren Meinung und Äußerung. Wir können uns das immer so drehen, wie wir das wollen, sodass der eine oder andere ein bisschen schlechter aussieht. Das mit dem Oliver Kahn, muss ich sagen, das war nicht okay. Weil wenn du dich verabredest, eben zu schweigen und respektvoll miteinander umzugehen, dann aber einen Olli nochmal anschießt, der dann ja perfekt für mich geantwortet hat, das muss ich mal dazu sagen, dass man sowas nicht macht, zumal man sich so abgesprochen hat, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Aber eigentlich muss ich sagen, feiere ich den Uli, weil er gibt uns ja immer Futter. Ja? Er gibt uns immer wieder Futter. Wir können da wunderbar drüber reden, aber nochmal, ich würde mir wünschen, dass er nochmal in die Sendung kommt in diesem Jahr und all die Dinge dann selber beantwortet. Weil schwierig ist es immer, wenn du über einen redest, der eben nicht, natürlich hat er die Möglichkeit anzurufen, aber wenn er nicht die Möglichkeit hat, sofort eben auf die Dinge auch einzugehen. Ich kenne den Uli seit, was sind das jetzt, 33 Jahren oder 34 Jahre mittlerweile. Und er ist so. Und wenn man ihn so kennt, dann betrachtet man das vielleicht von außen auch ein Stück weit anders, als du ihn jetzt nicht kennt. Du siehst das vielleicht
nicht
mit anderen.
Nicht so lang wie du.
So alt bist du ja noch gar nicht. Da warst du ja noch im Kindergarten. Dann sieht man das natürlich anders. Er verteidigt den Verein immer bis aufs Blut. Und das wird er immer tun, bis er nicht mehr da ist. Und
Thomas Tuchel ist übrigens nicht der erste Trainer, der von Uli Hoeneß in irgendeiner
Form... Ja, aber Thomas
Form,
Tuchel muss sich das jetzt auch nicht zu Herzen
nein,
nehmen
ich
und
will,
sagen,
das ist ja nicht der erste, der angezählt wird von ihm.
Dünner Kader, da haben wir schon so oft drüber geredet.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja
ganz
normal.
Damit muss er klarkommen. Und wenn eine Ansage von oben kommt, dann kommt die von oben. Und dann haben die das unten zu akzeptieren.
So, der FC Bayern ist übrigens gerade Tabellendritter. Das heißt, auch hier wird Uli Hoeneß nicht zufrieden sein oder auch im Strahl was auch immer tun. Das reicht ihm nicht. Das ist ja völlig normal und das ist auch klar. Und dass dann auch so eine Attacke kommt... Also, wenn sie nicht gekommen wäre, dann wäre ich von Uli Hoeneß überrascht gewesen.
Attacke ist ja das eine, finde ich. Ja. Aber er hat ja quasi, Oliver Kahn Faulheit vorgeworfen.
Das ist ein Unterschied. Ich rede jetzt von Thomas Tuchel und auch dem Lob an Julian Nagelsmann.
Ja.
Die Kahn-Geschichte, bin ich bei Stefan, ist nicht in Ordnung.
Aber wenn man sich geht das ja immer auf andere Vereine.
Völlig genau.
Also das musst du schon noch unterscheiden. Das ist ja schon interne Geschichte gegen Tuchel. Also,
aber das gab es doch früher auch.
Gab es auch. Ja, wir haben darüber geschmunzelt und nicht diskutiert.
Genau. Er hat den Tuchel ja auch nicht in Staub und Boden gezählt, das muss man sagen. Aber ich finde, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, und da sind wir uns ja aber offensichtlich einig, was er mit Oliver Kahn gemacht hat, ist wirklich nicht in Ordnung. Er hat ihm ja quasi vorgeworfen, faul zu sein. Als CEO müsste man gerne auch mal 12 Stunden arbeiten, was ja im Umkehrschluss heißt, das hat er nicht getan. Und ich finde, wenn man so einen Mann auf diese Position hebt und anschließend dort abberuft, dann kann man zumindest respektvoll mit ihm umgehen und sollte solche Aussagen eventuell zumindest mal überdenken.
Ich glaube, mit Tuchel muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Der und der FC Bayern sind noch nicht so richtig zusammengewachsen. Es erscheint nicht so eine Einheit zu sein, so eine unverbrüchliche in seinen Bewertungen der Spiele. Da wirkt er oft wie ein Außenstehender, eigentlich eher wie jetzt jemand, der im Sky-Studio dann ist und um 17.20 Uhr das Spiel beurteilt. da ist eigentlich so wenig, relativ wenig wir. Und es wird jetzt auch schon so allmählich von Bayerns Seite so lanciert, er würde zu wenig mit den Spielern reden, die hätten nur den Anthony Barry und den Jordi Löw, seine Assistenten, als Ansprechpartner. Also da mit so einer Äußerung dann reinzugehen. Ja, also die Bayern werden da ein bisschen offensiver. Jetzt müssen sie auch Julian Nagelsmann nicht mehr bezahlen. Und sagen wir, Xabi Alonso kam ja gestern auch irgendwie, wurde kolportiert, er hätte für drei Vereine eine Ausstiegsklausel 2024, eine wäre der FC Bayern. Also da gibt es schon auch ein großes Bild, auf das man schauen sollte. Und ja, also für Tuchel ist es nicht positiv, was Hoeneß sagt.
Wenn wir mal einen... Einen Kapitän einer Fußballmannschaft beim SC Verl, bist du Kapitän, Mael, mit dazunehmen, wenn ein Uli Hoeneß, also ein Funktionär eines Vereines, Unruhe stiftet, wenn zuvor ein Trainer Unruhe gestiftet hat, was kommt bei der Mannschaft an und was ist für die Mannschaft wahrnehmbar schlimmer? Und wie hättest du als Kapitän reagiert?
Ja, also ich glaube, Uli Hoeneß ist mittlerweile ein bisschen weiter weg von der Mannschaft als Thomas Tuchel. Die Aussagen von Tuchel, dass der Kader vielleicht ein bisschen zu dünn ist oder nicht gut besetzt ist, das kommt auf jeden Fall an bei den Spielern. Da merkt man als Spieler nicht unbedingt 100% Vertrauen von dem Trainer und auf dem Platz merkt man das auch manchmal. Die Aussagen von Uli Hoeneß sind was anderes. Ich glaube, da ist ziemlich viel Distanz zwischen Mannschaft und Uli Hoeneß und vielleicht kommt das nicht sofort an. Aber von Thomas Tuchel, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Jungs in der Kabine nicht ganz damit zufrieden sind, oder? Vielleicht haben die gleiche Meinung und dann ist auch schon ein Zeichen für Unruhe.
Aber wenn du sagst, mit Aussagen Unruhe stiften, also das eine, also Unruhe stiften oder will ich etwas damit bewirken und aufwecken? Das ist ein großer Unterschied. Das ist eigentlich Uli Hoeneß, der mit seinen Interviews in der Vergangenheit oft die Mannschaft oder den Trainer mal aufwecken wollte und deswegen war extrem kritisch.
Also im Gesamtbild gibt Uli Hoeneß eben ein Bild ab, was wir auch mehrfach wahrgenommen haben, dass er den FC Bayern schützt, Wagenburg-Mentalität, dass er sich als Löwenmutter gibt. Trotzdem gibt es Ausreißer das ein oder andere Mal und vom Gefühl her häuft es sich, dass er da eben Grenzen übertritt. Man hat den Eindruck, und da gebe ich gleich rüber an Ruth, dass es mit Juan Bernat und dieser Schelte damals angefangen hat. Und wir stellen die Frage, wie kommt das bei Bayern-Fans an, Ruth?
Die Frage gebe ich sehr gerne weiter. Wir haben ja hier einige Bayern-Fans. Jetzt habe ich mir Marco direkt mal ausgesucht. Marco, ich komme mal hier an die Seite und möchte gerne von dir wissen, wie kommt das eben bei dir an? Findest du, Uli Hoeneß mischt sich dazu sehr ein oder ist es berechtigt?
Ja, ich finde es eigentlich schon berechtigt, weil ich meine, was er für der FC Bayern gemacht hat, ist, ja, weiß, glaube ich, jeder von uns. Deswegen hat er immer sein Recht, seine Meinung zu äußern, finde ich. Egal, ob jetzt als Ehrenpräsident oder dann irgendwann mal im Altersheim, keine Ahnung. Er hat der FC Bayern zu dem gemacht, was er jetzt ist. Und ich finde es absolut richtig, dass er seine Meinung immer äußert. Und sonst wäre es uns ja auch langweilig. Also.
Okay, und demnach hat sein Wort eben auch immer Gewicht. Aber du befürchtest nicht, dass das für Unruhe sorgt, sondern du sagst, das hat eben auch Berechtigung.
Ja gut, es hat ja immer zwei Seiten. Die Medaille, klar, sorgt es auch für Unruhe im Verein. Aber ich meine, das war schon immer so und wird auch immer so sein bei uns, glaube ich.
Tatsächlich? Also Abteilung Attacke braucht es dann
ab und zu auf jeden Fall.
Mhm. Aber tatsächlich, Jochen hat das angesprochen, es begann ja eigentlich mit Juan Bernat, der als Schuldiger auserkoren wurde, wenn es nicht gelaufen ist. Und die Kollegen von WUMS haben sich da sogar eine Wer-wird-Millionär-Frage ausgedacht. Ein paar Namen sind eben dort zur Auswahl. Und Juan Bernat ist eingeloggt, denn wer ist schuld, wenn Bayern doch noch die Meisterschaft verpassen sollte? Das Ganze natürlich mit einem Schmunzler, aber es ist tatsächlich mittlerweile so, dass Uli Hoeneß da schon auf diverse Personen nachgetreten hat.
Das ist mittlerweile ein geflügeltes Wort. Der Juan Bernat, der kann zumindest immer schuld sein im Umfeld des FC Bayern München. Bevor Uli Hoeneß jetzt zum Hörer greift oder den Telefonjoker gibt, wollen wir ihm natürlich Zeit dafür geben und besprechen gleich folgende Themen bei uns. Natürlich einerseits die WM 2030. Es sind drei Kontinente und sechs Länder, die Ausrichter sind. Was hat das für einen sportlichen Wert und auch bezüglich der Nachhaltigkeit? Da sprechen wir mit Mael Corbos drüber, der natürlich ein Startup gegründet hat, um Vereine, um Clubs in der Nachhaltigkeit zu unterstützen. Außerdem die Rolle von von DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der abgestimmt hat für die Vergabe dieser Weltmeisterschaft. Und Wolfgang Niersbach war selbst im FIFA-Exekutivkomitee, kennt also die Vorgänge bei einer solchen Abstimmung. All das gleich Thema bei uns im Stahlwerk Doppelpass auf dem Weg in die kleine Unterbrechung. Haben Sie nochmal die Chance, auf die Bahamas zu fliegen. Bis gleich, viel Erfolg. Aus dem Hilton Munich Airport in Begleitung von Hajo von Adel und Bent sind wir zurück beim Stahlwerk Doppelpass und sprechen jetzt über die Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Vor ein paar Tagen bekannt gegeben worden. 6 Länder sind Gastgeber. Die WM wird auf 3 Kontinenten stattfinden. Und wir fragen uns, welchen Sinn macht das denn A, sportlich und B, ökologisch? Dafür haben wir den perfekten Gast. Der steht jetzt bei Ruth Hofmann, Mael Korbus.
Genau, der ist nicht einfach gegangen aus der Sendung, weil der Platz neben dir leer ist, sondern den habe ich mir jetzt geschnappt. Mael, also, du wirst Korbus ausgesprochen, französisch, weil deine Eltern Franzosen sind, bist aber in Amerika geboren und spielst hier in der 3. Liga beim SC Verl Fußball als Kapitän. Bist du dort unterwegs? Wie läuft's denn? Ihr habt 2-2 gespielt gestern?
Ja, gestern ein bisschen ärgerlich 2-2 gespielt. Wir haben 2-0 geführt und leider in der zweiten Halbzeit nicht so gut gespielt und dementsprechend geht der 2-2 in Ordnung.
Geht in Ordnung, muss man dann auch so anerkennen. Du hast 2 Tore schon erzielt, 3 Assists gemacht. Und das Gute an deinen Toren ist, dafür gibt es Geld für einen guten Zweck. Erzähl mal.
Ja, also ich habe am Anfang der Saison eine Spendenaktion gestartet. Das heißt Goals for Tomorrow. Darum geht es, mannschaftlicher Erfolg mit ökologischer Nachhaltigkeit zu verbinden. Das heißt, für jedes Tor vom SC Verl spende ich ein Betrag von 20 Euro. Dazu spende ich 100 Euro für meine Tore individuell. Wir haben jetzt ein paar Spieler dabei aus der 2. Liga. Philipp Sander, der Kapitän von Holstein Kiel. Marlon Ritter von Kaiserslautern. Also wir sind jetzt ungefähr 20 Spieler, Fans sind auch dabei, Betreuer, alle möglichen Leute in der Fußball-Community. Und ja, das ist eine nette Spendenaktion. Bisher haben wir knapp 3.500 Euro gesammelt. Und
wir wollen da heute noch was draufpacken, denn die gesamten Spenden aus dem Phrasenschwein gehen heute an diese Kampagne, an die Spendenaktion. Also auch liebe Gäste, liebe Zuschauer, die heute hier bei uns sind, gerne, wenn Sie spenden möchten, wie immer, da drüben ist der Tisch. Die Spenden abgeben werden dann am Ende von mir vorgelesen, also das alles. Was wird mit dem Geld dann genau gemacht?
Genau, das Geld wird gespendet an For Tomorrow, deswegen Goals for Tomorrow. Das ist eine deutsche Organisation, die dann Emissionsrechte abkauft und vom Markt runternimmt oder Bäume pflanzt. Und bei mir war es wichtig, das Thema Nachhaltigkeit greifbarer zu machen. Ich glaube daran, dass wir alle mitnehmen müssen. Und das Thema ist ja so kompliziert, wenn man vergleicht, ein Tor ist gleich ein Baum zum Beispiel, ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen werden Bäume gepflanzt in Deutschland.
Und du hast dir, ja, das finde ich auch, dafür gebührt dir der Applaus und Respekt. Du hast ja das Thema Nachhaltigkeit wirklich auf die Fahnen geschrieben. Du hast ein Start-up gegründet, das genau darauf auch zielt, mit 11 Green. Warum hast du überhaupt daran gedacht, ich möchte mich als Fußballer in diesem Fußballbusiness noch mehr für Nachhaltigkeit einsetzen?
Ja, also mit meinem Hintergrund, ich habe in den USA noch studiert, Maschinenbau studiert, weil ich mit erneuerbaren Energien arbeiten wollte. Ich hatte das Glück dann, weiterhin Fußball zu spielen und ich habe immer wieder gemerkt in meinem eigenen Verein, dass wir viel zu wenig machen im ökologischen Bereich. Dann war die Gedanke in meinem Kopf, warum gibt es keinen externen Dienstleister, der sich genau darum kümmert und der im Sport spezialisiert ist. Gab es damals noch nicht und deswegen habe ich im Jahr 2022 meine Firma 11 Green gegründet.
Und dann muss ja so eine WM wie 2030 für dich einfach der Wahnsinn sein. Das werden wir jetzt diskutieren. Du kannst dann wieder zu Jochen Stutzki in die Runde. Ich habe mir nur mal kurz ausgeliehen, um dieses Thema einzuführen und anzuschneiden. Aber wir werden natürlich jetzt über diese irrwitzige WM 2030 sprechen. Und nicht vergessen, spenden heute alle für den guten Zweck der Sache Nachhaltigkeit.
Vielen Dank.
Das ist natürlich die entscheidende Frage, seit wir alle wissen, dass die WM 2030 eben auf 3 verschiedenen Kontinenten ausgetragen wird, von 6 verschiedenen Gastgeberländern, und dass dann alle irgendwie hin und her reisen müssen. Was hat das für einen Wert? Wie sieht das denn sportlich und was die Nachhaltigkeit angeht aus? So schaut's aus.
Gianni Infantino hat gute Nachrichten für die ganze Welt. 2030 gibt es eine Weltmeisterschaft, die gleich auf 3 Kontinenten stattfinden wird. Globaler geht's nun wirklich nicht.
Und irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest.
Richtig. Und was das Allerschönste ist, wenn die FIFA Südamerika, Europa und Afrika 2030 mit ein paar WM-Spielen ruhig stellt, dann kann sie 2034 die WM easy peasy in das neue Mutterland des Fußballs geben. Nach Saudi-Arabien. Und das ist doch dann wirklich mal ein Grund zum Feiern. So schaut's aus. Unsere Nationalmannschaft macht gerade einen USA-Trip. Macht bestimmt Sinn. Wir haben zwar nächstes Jahr eine EM im eigenen Land, promoten jetzt aber lieber die US-WM des Jahres 2026.
Okay, das ist, ich weiß nicht, wer es entschieden hat, aber es ist entschieden.
Na, er natürlich. Wer denn sonst? Kurz vor seinem Rücktritt hat Oliver Bierhoff, der König der ungebremsten Vermarktung und Freund aller Stakeholder, doch tatsächlich dem DFB mit dieser Reise nochmal ein richtiges Ei ins Nest gelegt. Danke, Olli! So schaut's aus. Philipp Lahm sorgt sich um die guten Sitten des deutschen Fußballs. Er findet, dass Julian Nagelsmann als Bundestrainer deutlich zu viel Geld einstreicht. Mehr als 2 Millionen Euro im Jahr sind nicht nötig. Zur Erinnerung, Philipp Lahm hat als Spieler des FC Bayern 10 Millionen plus X pro Jahr verdient. Das geht natürlich nicht bei einem Bundestrainer. Diese Aufgabe sollte als Ehre empfunden werden. Genau wie seinerzeit bei Franz Beckenbauer, der jahrelang die WM 2006 als OK-Präsident promotet hat, jede Woche einen anderen Termin wahrgenommen und dafür keinen Cent genommen hat. Und jetzt raten Sie mal, wer sich schon seit 5 Jahren für seine Tätigkeit als Turnierdirektor der EM vom DFB teuer bezahlen lässt, obwohl er gefühlt nie zu sehen ist. Es ist der selbsternannte Streiter für das Ehrenamt im Fußball. Philipp, ich sitze gern im Glashaus. Lahm! So schaut's aus. Zurück zur WM 2030 in Uruguay, Argentinien, Paraguay, Spanien, Portugal und Marokko. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat im FIFA-Rat übrigens auch mit Ja gestimmt, aber dann holte ihn doch noch das schlechte Gewissen ein. Fragen bleiben aus meiner Sicht zu Recht beim Thema Nachhaltigkeit. Ach was, wirklich? Ein typischer Neuendorf. Erst mit Gianni Infantino gemeinsam ins Wasser springen und sich dann beklagen, dass man nass geworden ist. So schaut's aus.
Gibt es natürlich einige Dinge, die wir aufarbeiten müssen. Wolfgang Niersbach, Sie saßen selbst im FIFA-Exekutivkomitee, das ist quasi das Vorgremium, was jetzt FIFA-Council oder FIFA-Rat heißt. Aus dem heraus DFB-Präsident Bernd Neuendorf für diese WM 2030 gestimmt hat, um im Nachhinein die Sache mit der Nachhaltigkeit einzuschränken. Wie darf man das verstehen? Wie muss man das verstehen?
Also zunächst mal hat mich total überrascht, dass dieser Plan vor der entscheidenden Sitzung überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist. Dass man auch vorher das schon medial hätte reagieren können oder ausdiskutieren könnten. Und als diese Entscheidung kam, muss ich sagen, habe ich 3-4 Mal gelesen, um das überhaupt zu kapieren, was da beschlossen worden ist.
Sie kennen sich generell mit diesen Verfahren aus, muss man dazu sagen.
Ja, und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, in dem FIFA-Rat sitzen 37 Personen. Davon sind 8 aus Europa. In meiner Zeit war das Verhältnis noch ein Stück anders. Im Exekutivkomitee, da saßen 24 Leute. Europa hatte auch damals schon 8 Plätze. Aber 8 auf 24 war natürlich ein anderer Einfluss wie 8 auf 35. Und ich kenne ja die Verfahren, man kommt in die Sitzung hin. Es gibt vorher, werden Papiere verschickt oder auch nicht. Und dann wird dann gefragt, also sind denn alle dafür, dass wir das so hier machen, wie ausgeführt in den Dokumenten. Da gibt es keine förmliche Abstimmung, schon gar keinen geheimen Wahlgang. Machen wir das halt so. Und die Absprachen haben natürlich vorher stattgefunden. Und wenn Bernd Neuendorf, den ich für eine sehr integre und seriöse Persönlichkeit halte, ich habe ihn kennengelernt in seiner Rolle, wenn der dann dagegen gestimmt hätte, was hätte das bewirkt? 1:36. Denn die Europäer waren offensichtlich dafür, da hat es keine Allianz dagegen diesen Plan gegeben, sondern die waren dafür. Warum? Der Portugiese sitzt zum Beispiel, Fernando Gomes, den kenne ich aus meiner Zeit persönlich noch, der sitzt im Exekutivkomitee. Ja, die Entscheidung ist speziell auch in Spanien gefeiert worden. Wir haben die WM. Und hat man das alles in Kauf genommen, was ich also auch schlecht nachvollziehen kann. Für mich geht der ganze Charakter dieser wunderbaren Weltmeisterschaft verloren. Was haben wir gefeiert? Ich habe Italien 90 erwähnt, 86 Mexiko, das ganze Land in der Gastgeberrolle. Und jetzt, es wird zersplittert, da kommt die Nachhaltigkeit, die ökologischen Probleme dazu und auch sportlich. Ob das so gesund ist für einen Athletenkörper dann, an einem Tag in Asunción oder in Montevideo zu spielen und drei Tage später oder vier in Madrid, das möchte ich bezweifeln.
Ja, so wird es aber nicht sein. Also es ist ja schon Rahmenterminkalender festgelegt. Ich glaube, am 6. und 7. Juni werden dann die drei Spiele in Südamerika sein. Danach ist eigentlich eine Woche Pause. Ja, und die, ich glaube, vom Jetlag her lässt sich das so ungefähr regeln, ja, dass die das erste Spiel haben und rüberfliegen müssen, dass die bis zum zweiten Spiel wirklich genügend Zeit haben. Aber natürlich die Gesprächsthemen sind andere. Und es geht für mich schon los dadurch, dass ja eigentlich der FIFA-Rat, früher die Exekutive, so eine Entscheidung gar nicht mehr treffen sollte. Denn festgelegt ist der FIFA-Kongress mit seinen 209, 210 Mitgliedsverbänden, der entscheidet. Dass natürlich eine Vorarbeit geleistet wird, ist klar. Aber so muss jetzt der Kongress zustimmen und im Grunde sind ja die Aufträge schon vergeben. Wir hatten nach dieser Doppelvergabe für 18 und 22 im Jahr 2010 ist ja sehr viel rausgekommen über die Korrumpierbarkeit, auch in der FIFA-Exekutive. Sie waren damals noch nicht Mitglied, das war Franz Beckenbauer, der hat auch reichlich Dreck am Stecken aus der Zeit. Und für 2018 in Russland hat man dann zum ersten Mal die WM 2026 in der Vollversammlung vergeben. Jeder hat dann seine
Stimme gehabt. Günther, lass uns bitte beim Verfahren bleiben, sonst verlieren wir uns da in der Vergangenheit von irgendwelchen Turnieren, die vorher waren. Herr Niersbach, die Frage, Sie sagten, eine Stimme gegen 36, bedeutet das, egal wie der DFB, in dem Fall der Herr Neuendorf, abgestimmt hätte, es hätte nichts gebracht. Aber hätte es vielleicht für das Image und für die Haltung, wenn nicht der DFB als größter Sportverband der Welt Nein sagt, wer denn dann?
Ja gut, also am besten fährt man zur FIFA hin, klopft auf den Tisch und sagt, ich bin vom DFB, größter Sportverband der Welt. Ja, meinen Sie, da wird einer zucken? Das ist wie wenn in der Politik einer zur UNO fährt. Wir müssen uns abgewöhnen, dass wir von Deutschland heraus alles besser wissen, besser machen wollen. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich in der Rolle noch gewesen wäre, wie jetzt Bernd Neuendorf, ich weiß nicht, ob ich mich anders verhalten hätte als er, bei aller Symbolik. Es kommt der Punkt, wo du als DFB auch wieder dir Sachen erwartest im Sinne deines Verbandes. Das ist ein nächstes Turnier oder es sind Wahlen und so weiter. Und was hier meines Erachtens versäumt worden ist, dass eine europäische Allianz, zumindest eine europäische Allianz aufgebaut werden im Vorfeld. Aber ich kann nicht nachvollziehen, dass dieses Thema, was uns alle überrascht hat, von heute auf morgen auf die Tagesordnung kam. Und im Kongress, es wird nicht besser. Da hat Deutschland genauso eine Stimme wie Andorra, Burkina Faso und Haiti. Ja, das ist nun mal
so, dass das System weniger anfällig ist, weil 209 Leute kann man nicht so jetzt beeinflussen wie 24. Das Problem wiederum bei der Vollversammlung ist, dass die Stimme dann ja transparent ist, die ist öffentlich. Und es war natürlich im Fall USA gegen Marokko damals schon auch Einflussnahme von der Politik von seitens des US-Präsidenten Donald Trump, der natürlich genau geschaut hat, welche Länder sich nicht für die USA-Bewerbung entschieden haben. Es ist nicht demokratisch, weil es die die Mehrheitsverhältnisse eigentlich nicht abbildet, weil der kleine Verein das gleiche Stimmrecht hat wie der große. Aber natürlich, man hat sich einfach in die Satzung geschrieben, der Kongress entscheidet und nicht der Rat. Und insofern hat die FIFA gegen sich selbst verstoßen.
Aber um das Ganze besser zu verstehen, war der Ansatz von Herrn Niersbach genau der richtige zu sagen. Der hätte sich eine Europa-Allianz bilden sollen, um eben insgesamt mehr Gewicht zu haben. Beim DFB schwingt vielleicht sogar noch ein bisschen die Bewerbung für die Frauenweltmeisterschaft 2027 mit, weil man dann anders dasteht, wenn man gegen ein solches großes Produkt oder Projekt
ich sage noch ein kleines Beispiel aus meiner Zeit. Ich war 2010 ist die WM nach Katar vergeben worden.
Ja.
In der Zeit war ich Generalsekretär, habe ein Interview gegeben, dass ich diese Entscheidung überhaupt nicht verstehe. Das hat mich samt Bild auf die Titelseiten der Zeitungen in Doha gebracht. Zwei Tage später kriege ich einen Anruf von der deutschen Botschaft, ob ich die deutsch-katarischen Wirtschaftsbeziehungen kaputt machen wollte. So. Ja, das ist Realität.
Ist Hintergrund, der uns natürlich im Verstehen weiterhilft. Vielen Dank, Herr Niersbach. Wir sprechen natürlich gleich über auch Nachhaltigkeit bei der WM 2030. Ist ja ein ganz, ganz großer Faktor. Vorher holen wir uns Informationen ab von unserem Sportwettenanbieter. Vielen Dank dafür und jetzt natürlich das große Thema Nachhaltigkeit. Mael Corbus, du hattest natürlich, gerade wenn dein Hintergrund Nachhaltigkeit ist und Fußballverbänden und Clubs da zu unterstützen, mit Sicherheit einen bestimmten Gedanken, als dir klar wurde, 2030 auf 3 Kontinenten in 6 Ländern. Wie war der Gedanke?
Ja, ich glaube, es fängt schon an mit 26 in den USA, Kanada, Mexiko. Das ist eine geografische Fläche, die doppelt so groß ist wie Europa, nur um das zu vergleichen. Da fängt es schon an, im Jahr 2022 bei der WM war ein CO2-Fußabdruck von 3,6 Millionen Tonnen. Das bedeutet wahrscheinlich für viele hier nicht so viel, aber die Entwicklung, die Schätzungen für 2026 liegen bei 5,5 Millionen. Bei 2030 will ich gar nicht wissen. Das ist schon eine Entwicklung, die auf jeden Fall in die falsche Richtung geht. Das ist rein nachhaltig gesehen. Sportlich ist es auch eine Frage, ob das fair ist, dass 3 Mannschaften dann quasi zu Hause spielen, 3 Mannschaften hinfliegen müssen, zurückfliegen müssen.
Und es wird noch geklärt, ob alle 6 Teilnehmerländer oder Gastgeberländer schon automatisch dabei sein dürfen oder nicht. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Genau.
Aber rein ökologisch gesehen ist es auf jeden Fall die falsche Entwicklung. Und FIFA hat leider da, finde ich, gibt vor und die haben nicht die richtige Entwicklung gezeigt.
Was könnte man tun? Was würdest du raten? Die Weltmeisterschaften nur noch in kleinere Länder zu vergeben oder immer nur in ein einziges Land, so wie es früher mal war?
Ja, ich glaube, das alte Modell. Ich war ein kleiner Junge im Sommerurlaub in Frankreich in 98, habe das miterlebt. Deutschland war das wahrscheinlich was Besonderes im Jahr 2006. Ich glaube, generell diese Globalisierung des Fußballs wird immer größer und da gibt es anscheinend keine Grenzen. Trotzdem, es wäre schön, wieder das alte Modell zu haben, die Euphorie in einem Land zu haben, die Bevölkerung fiebert mit und jetzt, wo das ein bisschen überall auf der Welt ist, verliert man ein bisschen das Gefühl und das finde ich irgendwo schade.
Das ist eine ganz auch die Erweiterung. Ja. Die Erweiterung auf 48 Mannschaften. Wir hatten in Deutschland 2006 32. Ja. Das haben wir in Deutschland stemmen können mit unserer Infrastruktur, Hotellerie, Trainingsplätze, Sicherheit, alles, was dazugehört. Das sind jetzt 104 Spiele. 104 Spiele. Also wie soll da auch dieses, was er auch gerade gesagt hat, diese spezielle, wunderbare WM-Flair, wie soll das entstehen?
Ja.
Aber da gehört auch wieder zu, warum weitet man aus? Weil speziell die kleineren Vereine, bei FIFA und auch bei der UEFA. UEFA haben wir ja auch 24 Mannschaften, weil die den Druck machen. Die Schotten und die Finnen, das waren die Vorreiter, die sagen, wir wollen endlich mal bei so einem Turnier teilnehmen. Wir sind immer an der Kante, an der Klippe. Wir wollen partizipieren. Und so sind diese Ausweitungen auch jetzt neu bei der WM auf 48. Und das sind nicht viele Länder in der Welt, die alleine in ihrem Territorium eine solche Weltmeisterschaft durchführen können.
Ja, ich glaube, Spanien, Portugal könnten das eigentlich stemmen. Das ist eine relativ große Fläche.
104 Spiele.
Ist sehr viel, ja. Wir haben den Sprung von 64 auf 104. Dadurch verliert ja auch das Spiel selber eine Geschichte, die sich entwickeln kann. Das ist also eine ganz traurige Entwicklung. Jetzt auf die Geografie von Spanien zu kommen, die haben eigentlich sehr gute Zugverbindungen. Ja, man kann Barcelona, Madrid mit dem ICE in 2, 2,5 Stunden fahren. Die könnten das hinkriegen und man könnte, wenn man wollte, als FIFA zum Beispiel dafür sorgen, dass Mannschaften in einem gewissen Cluster spielen. 1990, die deutsche Mannschaft, 5 Spiele in Mailand bis einschließlich Viertelfinale, dann nach Turin, 2 Stunden Busfahrt und dann Finale eben in Rom. Dadurch schränkt man die Bewegungen der Fans ein. Aber schon zum Beispiel in Brasilien, da hatten wir ja, das war wie Interkontinentalflüge. Wir waren im kalten Porto Alegre, wir waren im brütend heißen Fortaleza. Wir saßen ständig im Flugzeug. Auch das Campo Bahia war 700 Kilometer vom nächsten Spielort Salvador entfernt. Da müsste halt die FIFA sagen, wir gehen eine gewisse Einschränkung beim Spielplan ein. Dadurch können wir allerdings Nachhaltigkeit gewinnen.
Also ich habe einen Gedanken zu diesem Thema, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich glaube, dass wir mit solchen Entscheidungen diejenigen verlieren, on the long run, um die es eigentlich geht, nämlich die Fans. Ja. Genau das, was du gerade gesagt hast, diese Euphorie in einem Land, eine Nähe auch zu den Fans zu haben. Ich glaube, das ist das, was auch Weltmeisterschaften und unsere Begeisterung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer ausgemacht hat. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, Olympische Spiele. Wir haben sehr viel über Olympische Spiele und die Vergabe von Olympischen Spielen diskutiert. Und der IOC hat zumindest in meinem Dafürhalten ein Umdenken stattfinden lassen nach sehr fragwürdigen Entscheidungen. Mit beispielsweise den Spielen, Winterspielen in Peking, nur wenige Jahre nachdem dort Sommerspiele gewesen sind. Und man geht jetzt wieder auf die Fans zu. Nächstes Jahr in Paris wird es eine große Eröffnungsfeier auf der Seine geben. Ganz Mailand, nah heran
Los Angeles,
an die Fans.
Brisbane.
Dann, genau, wir haben Cortina d'Ampezzo bzw. den Mailänder Raum. Wir haben Brisbane, du hast es gesagt, wir haben Los Angeles. Das sind wieder Städte übrigens zum einen in demokratischen Ländern. Das ist das eine. Und das andere eben auch wirklich an einzelnen Orten. Und ich glaube, dass der IOC hier gelernt hat. Und ich glaube auch, dass die Fans grundsätzlich wieder sich den Olympischen Spielen mehr öffnen werden. Davon bin ich überzeugt. Der Fußball wird die Fans auf lange Sicht, nicht alle, das ist völlig klar und wahrscheinlich sagt die FIFA auch, das ist uns in dem Moment egal, solange der Rubel rollt aber oder der Dollar oder was auch immer gerade rollt. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Fans, da bin ich sehr gespannt, ob sie das dann wirklich mitmachen. Ich erinnere an diese WM in Katar, niedrige Einschaltquoten auch in Deutschland wie nie und das wird sich dann auch nicht
aber
verändern.
Aber eben halt
das
weltweit auch besser als je zuvor, auch vor Ort. Ich war da 4 Wochen, ganz wenige Fans aus Europa, auch bei den Engländern sehr wenige, als es dann so richtig im Turnier lief. Aber unglaublich viele aus Marokko, die eingeflogen waren, aus Saudi-Arabien, aus Südamerika. Also haben auch schon 2018 in Russland gesehen, Mexikaner oder so, von denen man gehört hat, die hätten zu Hause ihre Habseligkeiten verkauft, um sich eine Reise zur WM zu leisten. Das ist Infantino egal, unterm Strich. Woher die Leute kommen, er bespielt jetzt neue Märkte, Hauptsache es kommen Leute und er verdient dran.
Und dieses System ist wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten, egal was die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften angeht und auch der Ausrichterstaaten, denn, und das ist unser nächstes Thema, wenn wir genau drauf schauen, ist der Gewinner dieser Vergabe der WM auf 3 Kontinenten, nämlich das Land, das die WM 2034 wahrscheinlich ausrichten wird, denn diese 3 Kontinente, die die WM 2030 ausrichten, sind raus aus der Verlosung für danach. Und somit kommt Saudi-Arabien ins Spiel. Die Meinung der Runde gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Im Hilton Munich Airport sind wir jeden Sonntag zu Gast mit dem Stahlwerk Doppelpass. Und wir sind zurück mit dem Thema Fußball-Weltmeisterschaft 2030, 3 Kontinente, 6 Länder, aber der Gewinner ist komischerweise Saudi-Arabien. Wir spielen den Querpass zu Ruth.
Ja, und das ist eigentlich auch die größte Sorge aktuell. Also ich habe niemanden gefunden im Netz, der die WM-Vergabe 2030 gut heißt, aber auch rausgefunden, dass man echt schon weiterblickt und sagt, okay, was ist dann 2034? Deswegen muss man gegen die WM in Saudi-Arabien jetzt schon aktiv werden und nicht wie bei Katar, erst wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und in die gleiche Richtung spricht sich Yannick aus, der sagt, also man hat doch schon zur WM 2022 gesagt, dass man den Boykott hätte früher starten müssen. Und er nimmt da ein bisschen die Fußballer in die Pflicht und sagt, also bitte dann jetzt auch schon gegen die WM-Vergabe 2034 aktiv werden und einen ja, fast schon sarkastischen Tweet nenne ich auch noch, sollen sie die WM doch dann gleich auf dem Mond austragen? Da geht es natürlich jetzt um 2030. Wäre mit der Schwerkraft wenigstens amüsanter als gleichzeitig in 6 Ländern auf 3 Kontinenten. Also wie gesagt, im Netz kann man zu diesen Vergaben oder zumindest schon mal zu der sicheren Vergabe 2030 nichts Positives finden.
Um das Ganze einzuordnen und vielleicht ein bisschen zu erklären, 2026 findet die WM eben in Nordamerika statt. Dadurch, dass 2030 in Südamerika, in Afrika und Europa gespielt werden wird, sind insgesamt eben mit 26 und 30 4 Kontinente raus. Und die FIFA hat bei der Vergabe jetzt gesagt, damit dürfen sich eben nur noch Verbände oder Länder aus eben Asien und Ozeanien für die WM 2034 bewerben. Und Saudi-Arabien hat dann prompt ein Hochglanzvideo für diese Bewerbung präsentiert. Heißt, FIFA gelang es innerhalb von 12 Jahren von Katar bis Saudi-Arabien möglicherweise 2 Turniere in die gleiche Richtung zu vergeben. Herr Niersbach, kann man das noch aufhalten? Kann man das noch stoppen? Wenn ja, wie?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel jetzt wirklich da konkret besprochen wurde oder wie viel Spekulation und Interpretation ist. Immerhin scheint es ja auch noch eine Bewerbung von Australien zu geben. Und Australien wäre mit Sicherheit ein wunderbares Gastgeberland mit Indonesien zusammen. Aber ich kann mich da nur wiederholen. Ich habe keinerlei Insider-Informationen, ob das jetzt wirklich schon auch bei Gianni Infantino und seinen Leuten im Hinterkopf ist oder ob es auch eine Medienspekulation ist. Ich weiß es nicht.
Es scheint fast so. In Australien war jetzt gerade erst die Frauenfußball-Weltmeisterschaft und irgendwie drängt sich da so ein bisschen der Gedanke auf, dass es eben im Hinterkopf Infantinos ist mit diesem genialen Schlag, 3 Kontinente und dann muss es in Saudi-Arabien stattfinden. Was hat denn die FIFA davon? Es wird immer vom Geld gesprochen. Ist es dann weniger ein Bewerbungsprozess als eine Auktion, sich so eine Weltmeisterschaft zu krallen? Oder wie kann man das verstehen?
Ich glaube, der zweite Aspekt, den du jetzt genannt hast, dass es für das Image des Landes natürlich von unglaublicher Bedeutung ist. Die Fernseheinnahmen und auch die Marketingeinnahmen von den Sponsoren, die sind ja überall gleich. Egal, wo das Turnier stattfindet. Die Verträge, die werden, so war es in meiner Zeit, ich denke, das hat sich nicht geändert, die werden unabhängig vom Austragungsort gemacht. Insofern ist das nicht der entscheidende wirtschaftliche Aspekt.
Für die FIFA, meinen Sie?
Ja.
Aber ist es nicht so, wenn ich da einmal reingehen darf, ist es nicht so, dass diese Gastgeberländer in der heutigen Zeit in irgendeiner Form andere Gelder bezahlen, um eine solche Weltmeisterschaft zu bekommen? Stichwort Katar, Stichwort Russland.
Alles, ja, was wir vorher gesehen haben. Da muss man ja dann da muss man ja auch die Kosten gegenrechnen. Also da, ich weiß nicht, was der Bau des Stadions in Katar gekostet hat. Das war bei uns 2006 ein Stück anders. Also die Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal, ist in keinem Land so toll umgesetzt worden wie in Deutschland. Da hat die öffentliche Hand die Stadien bezahlt oder Schalke, Hamburg, die Vereine haben selber gebaut und die Stadien, die werden ja bis heute super genutzt. In Katar sind sie schon wieder abgerissen worden. Also ich glaube, in Saudi-Arabien, das scheint ja...
Abgebaut, nicht abgerissen. Das ist ein großer
Unterschied. Abgebaut und richtig.
Zurückgebaut.
Ja. Genau. Ja. Er hat recht, das stimmt. Ja.
Wir haben ja relativ schnell hier übrigens eine Menschenrechtsdiskussion. Wenn Sie gerade sagen, was ist eigentlich in Katar oder was haben die Stadien gekostet, dann war mein erster Gedanke vor allem auch einige Menschenleben und zwar sehr, sehr viele, was natürlich nach wie vor dramatisch ist. Und ich möchte mir die auch Menschenrechtsdiskussion bei einer möglichen Vergabe nach Saudi-Arabien gar nicht erst vorstellen.
Ja, das ist ja der Punkt.
Natürlich.
Wir haben Saudi-Arabien, hängt natürlich immer noch der Fall des getöteten Journalisten und Kritiker Khashoggi an. Ja, wir wissen, dass es relativ regelmäßig noch Hinrichtungen gibt. Wir kennen das saudi-arabische Vorgehen im Jemen, das sehr rigoros ist. Kann man es verhindern? Wahrscheinlich kann man es nicht, weil Infantino das eben so eingefädelt hat. Zunächst hatte ja Saudi-Arabien geplant, sich 2030 zu bewerben und eben diese Kontinentalrotation dadurch auszuschalten, indem er Ägypten und Griechenland mit reinnimmt. Also die hätten ja wohl für Griechenland komplett alles bezahlt, aber so jetzt durch diesen Move der FIFA, Südamerika abzuspeisen, Europa zu befriedigen, hat man 2034 halt bahnfrei gemacht für die WM ausschließlich in diesem einen Land. In dem's, das muss man jetzt diesem Land zugutehalten,
Da gibt es eine Fußballkultur, ja, anders als in Katar. Aber in Katar gab es auch nur 300.000 Staatsbürger. Und das stellt sich in Saudi-Arabien anders dar. Und natürlich wollen die ihre ganz große Show 2034 haben. Es werden auch die Asienspiele in Saudi-Arabien stattfinden, weswegen zum Beispiel völlig offen ist, wann wird überhaupt wo wird die WM platziert? Wird die Januar 2034 gespielt oder Dezember 2034, weil beides zusammengeht nicht. Also diese beiden Großereignisse müssten noch hin und her geschoben werden. Und natürlich hätte kein Konkurrent eine Chance. Ja, bei Australien ist so, die haben natürlich die negative Erfahrung, die haben sich für 2022 beworben mit großem Aufwand und mit deutscher Hilfe, für die sie viel bezahlt haben, und bekommen haben sie eine Stimme, als vergeben worden. Das war die Mitleidsstimme von Sepp Blatter, der genau gewusst hat, dass sonst niemand für Australien stimmt. Und China ist vor einiger Zeit als möglicher Bewerber gehandelt worden, aber der Fußballboom in China hat halt nachgelassen. Es hat sich nichts entwickelt, was sich hätte entwickeln sollen, und so bleibt nur Saudi-Arabien, und natürlich wird abgenickt werden.
Wolfgang Niersbach hat schon gesagt, die Vergabe der WM 2006 und was damals in Deutschland war, war nachhaltiger einerseits. Das Turnier hatte auch mehr Euphorie entfacht. Und sicher war mit der Vergabe um die WM 2006 nicht alles Gold, was glänzt, besprechen wir natürlich. Dennoch muss man sagen, es war eine glanzvolle Ära Niersbach beim DFB mit vielen Erfolgen und vielen schönen Zeiten.
Wolfgang Niersbach ist im besten Sinne des Wortes ein altgedienter Fußballveteran. Er hat in den letzten 50 Jahren gefühlt jeden kennengelernt, alles gesehen und alles erlebt. Und es gibt namhafte Experten, die ihm sehr nachtrauern. Zuletzt hat der DFB unter Wolfgang Niersbach funktioniert. Jedenfalls war der DFB mit Niersbach in diversen Funktionen jahrzehntelang sehr erfolgreich. Am Ende stolpert er 2015 als DFB-Präsident über eine ungeklärte Millionenzahlung im Vorfeld der Heim-WM 2006, für die er zwar nicht verantwortlich war, die er aber auch nicht erklären konnte.
Mein Ende war nicht schön, war bitter, hat mir auch wehgetan, tut mir ein Stück bis heute weh. Ich empfinde es auch nach wie vor als ungerecht.
Und trotzdem hat Wolfgang Niersbach auch Grund, dankbar und zufrieden zurückzublicken.
Ich werde noch jede Woche von irgendeinem auf der Straße angesprochen, der sich bedankt für dieses wunderbare Sommermärchen in Deutschland.
Zu Recht. Und die WM 2006 wird auch immer mit seinem Namen verbunden bleiben. Doch wir fragen, gibt es etwas, was Sie bei der Abwicklung des Sommermärchens heute bereuen? Herr Niersbach.
Was würden Sie anders machen?
Nein, es war so rund, wie wir uns das selber nicht erträumen konnten, bis hin zum Wetter. Also war ja wie in diesem Sommer, jetzt 2023, hatten wir ja auch 2006 von Anfang bis Ende ein Wetter, dass die Leute dachten, sind wir jetzt in Rio oder sind wir mitten in Europa, in Deutschland. Bei einem Spiel in Stuttgart hat es mal so einen Platzregen gegeben, da konnten die Portugiesen damals nicht landen mit ihrer Maschine. Aber ansonsten, und das Schönste war aber diese Stimmung im Land. Wir hatten doch auch eine Angst mit den Fanmeilen, was passiert da, wenn da 8000 Engländer ohne Karte nach Frankfurt kommen. Und da war ja unsere Idee, wir empfangen sie, auch wenn sie keine Karte haben, mit offenen Armen. Ihr könnt hier in der Gemeinschaft die Spiele gucken. Dass das so funktionierte, konnte keiner ahnen. Und das war schon toll. Und Franz Beckenbauer war natürlich unser absoluter Leader. Der Begriff Lichtgestalt, der ist da nicht übertrieben.
In jeder Schlagzeile, in jeder Sendung. Jahrelang gefühlt rund um die WM 2006. Trotzdem gibt es diesen einen Makel, Herr Niersbach. Ja. Nächstes Jahr wird das Verfahren fortgesetzt. Was passiert da? Was erwarten Sie da?
Ja, es ist leider immer noch nicht abgeschlossen. Ist ja auch erst 18 Jahre her. Also man muss da schon mit fertig werden. Da gebe ich gerne zu, auch meine persönlichen Probleme mit. Ich bin Patriot, ich glaube an unseren Rechtsstaat, aber dass so etwas passiert, das wünsche ich keinem. so lange mit dieser Ungewissheit zu leben und was kommt jetzt. Und es hat ja schon 2018 ein erstes Urteil des Landgerichts Frankfurt gegeben, es ist alles in Ordnung. Ja, da gibt es wieder Berufung, ja, jetzt sind wir bald in 2024. Also ich hoffe sehr, wie alle anderen Beteiligten auch, dass diese Chose erledigt wird. Es war ein einmaliges Ereignis und viele sagen, irgendwo ist es trotzdem typisch deutsch, dass man mit dem zeitlichen Abstand da immer noch ja, recherchiert und anklagt. Muss man mit fertig werden.
Lars, was ist heute anders beim DFB als in der Niersbach-Ära?
Ich habe zunehmend das Gefühl, und ich bin tatsächlich sehr nachdenklich geworden in der letzten halben Stunde, ich habe zunehmend das Gefühl, dass der DFB wahlweise ein zahnloser Tiger ist oder ein Blatt getrieben im Wind vom internationalen Sturm sozusagen. Er hat keine Kraft mehr, offensichtlich keine Bedeutung, er kann keine Allianzen mehr schmieden, er kann keine Punkte setzen. Er muss für etwas stimmen, für das er nicht steht, wo dann im Nachhinein halbherzig sowas nachgeschoben wird, wie ja, finden wir auch nicht so gut, aber wir mussten halt. Ich finde das ganz frustrierend und ich habe ehrlich gesagt jegliches Verständnis für jeden Fan, der sich mit Grausen abwendet von diesem Gigantismus, der speziell durch die FIFA ausgelöst wird. Wenn wir von 2006 reden, reden wir von der wunderbaren Weltmeisterschaft, die kompakt war, die schön war. Jetzt reden wir von einem Unternehmen, das so zerfasert ist. Man weiß nicht, ob es im Winter oder im Sommer ist. Man weiß nicht, ob bald 48 Mannschaften oder bald 64 oder alle Mannschaften der Welt hinkommen dürfen. Es ist völlig egal, wo es stattfindet. Sachen wie Menschenrechte, wie Nachhaltigkeit spielen keine Rolle, sondern es spielt nur die Kohle eine Rolle. Und jeder, der da keinen Bock hat, den Fernseher anzuschalten und sich das anzutun in Deutschland. Und ich kenne viele Freunde, die in Katar kein Spiel gesehen haben, obwohl sie glühende Fußballfans sind. Die wenden sich dann eher ihren kleinen Heimatverein wieder zu, auch eine gute Entwicklung. Aber ich habe jegliches Verständnis für jeden, der sagt, dass das nicht mehr sein Fußball ist.
Stefan, aber wir dürfen bei allem. Wir schauen ja gerne zurück, 2006. Wir schauen nach vorne, 2034. Wir haben was vor der Haustür, 2024 im eigenen Land. Und ich finde schon, darauf sollte man sich schon freuen, weil das bei uns im eigenen Land stattfindet. Man sollte schon den Fernseher einschalten und das unterstützen mit allem, was wir haben, damit wir vielleicht wieder zurückkommen zu einer Macht oder zu mehr Bedeutung im Weltfußball.
Das und ist dieses meine Turnier hat kein zahnloser Tiger geholt.
War auch bei der Europameisterschaft reden wir mittlerweile von einer Teilnehmerzahl, die fast an die 50% aller UEFA-Mitgliederländer gehen. Auch das ist verwässert. Ich fand die EM eigentlich immer die fast bessere WM, weil es ein total kompaktes Format mit 16 Mannschaften war. Da hat Deutschland in der Vorrunde dann gegen Holland gespielt oder gegen Portugal oder gegen Mannschaften, die sonst frühestens im Halbfinale gekriegt hast.
Aber das willst du ja als Mannschaft nicht unbedingt, genau die schon in der...
Doch, aber als Fan habe ich da Bock drauf.
Ja, natürlich als Fan, aber
und ich als, ja auch als Verständnis Spieler für, was als, wurde vorhin
als Nation
zitiert,
will man das eben genau nicht.
Es wurde vorhin ja von Schottland
dazu kommen.
Es wurde vorhin ja von Schottland und Finnland gesprochen. Ich habe totales Verständnis, dass die auch dabei sein wollen.
Ja, denn das ist ja ein Widerspruch.
Natürlich, wir bewegen uns nur in Widersprüchen. Das ganze Ding ist ein einziger Widerspruch. Das ist das Problem.
Ich glaube, wir dürfen die Augen nicht verschließen vor einer Entwicklung. Grundsätzlich, während in den 70er Jahren möglicherweise noch Bewerbungen, da war ich auch noch nicht auf der Welt, aber Bewerbungen eine Rolle gespielt haben. Wie ist die Infrastruktur? Wie sind die Stadien? Wie sind die Bedeutungen
des Fußballs
in den Ländern? Heute regiert das Geld. Und wir können uns an dieser Stelle davor nicht verschließen und wir werden uns auch nicht verschließen können in Sachen Saudi-Arabien 34 oder was auch immer danach kommt. Und auch die deutsche Bewerbung 24. ich war jetzt nicht dabei, Sie waren dabei, wird keine Bewerbung gewesen sein, nur weil wir die schönsten Stadien oder das größte Nachhaltigkeitskonzept haben. Natürlich spielen hier Deals eine Rolle, natürlich spielt ein Untereinander, ich für dich, du für mich eine Rolle. Das ist doch völlig klar. Und das ist eben unsere Welt. Und mit dieser Welt müssen wir umgehen oder wir müssen sagen, wir gucken keinen Fußball mehr, genau. Wir schauen jetzt genau. Basketball.
Und das entscheidest du selber.
Genau. Was immer eine andere Welt ist, wo die Fans immer Bock drauf haben und wo vielleicht nicht ganz so viel Geld fließt und was ankommt auf Sport 1 zumindest, ist Darts. German Darts Championship läuft gerade schon auf sport1.de. Gleich im Anschluss auch im TV. Wir schalten kurz rüber, um uns ein bisschen Geschmack zu holen. Ja, wir sagen danke an Sebastian Schwille natürlich. Gleich im Anschluss bei uns. Wir sind aber noch lange nicht am Ende, denn wir haben natürlich, wie vorhin angekündigt, gleich eine Videobotschaft von Rudi Völler an Wolfgang Niersbach. Nach einer kurzen Unterbrechung und Ihre Chance, auf die Bahamas zu fliegen.
Grüße aus den USA.
Ja. Wir sind zurück im Hilton Munich Airport beim Stahlwerk Doppelpass und erfüllen ein Versprechen, denn Rudi Völler und Wolfgang Niersbach sind Freunde. Deswegen hat sich Rudi Völler das Sport1-Mikrofon geschnappt und sich vor die Kamera gestellt mit folgenden Worten.
Ja, wir haben wunderbare Geschichten normalerweise zu erzählen. Wir sind ja noch die Generation, als es noch keine Handys, keine Fotohandys gab, keine iPhones, wo halt noch vieles unerkannt geblieben ist und wir herrliche Abende erlebt haben. Nicht nur bei der Nationalmannschaft, auch heute noch treffen wir uns ab und zu mal zu einem Glas Wein oder zum Glas Bier, um über alte Zeiten zu reden. Also ist immer wunderbar mit ihm zusammen.
Da hat er Sie jetzt natürlich unter Zugzwang gebracht mit Geschichten, als es noch keine Fotohandys gab. Welche Geschichte haben Sie denn auf Lager, die Sie gemeinsam erlebt haben oder vielleicht auch über Rudi Völler? Er ist ja gerade nicht da.
Ja, ich glaube, die eine Geschichte, die ist ja oft erzählt worden in dem berühmten Spiel, wo er angespuckt worden ist mit
Frank Rijkaard.
Mit Frank Rijkaard. Und beide flogen vom Platz und nachher kam er zweite Halbzeit auf die Tribüne. Wir saßen nebeneinander. Sagte auf einmal zu mir, ist großer Mist passiert. Das haben wir ja alle gesehen, ist der große Mist. Ja, sagte aber im Kabinengang, da war auch noch was. Ja. Ich habe da nicht weiter gefragt und ein paar Tage später war die Sportgerichtsverhandlung in Rom. Die zog sich hin. Kronzeuge war Lothar Matthäus, der also gesagt hat, was der Rudi für ein wunderbarer Kerl ist, wunderbarer Mensch. Und dann sind die einfach während der WM einen Tag länger in Rom geblieben, haben gesagt, die haben die Maschine verpasst und haben da mit ihren Frauen einen schönen Abend verpasst. Und der Rudi ist zum Glück dann nur ein Spiel gesperrt worden, sonst wäre der nicht Weltmeister geworden. Auch das gehört zu der Karriere dazu. Also da haben wir, wer weiß, wie oft drüber gesprochen, wie in dem Kabinengang war nämlich ein FIFA-Angestellter, der das mitbekommen hatte, das
Schöne Geschichte, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben. Vorhin ganz kurz angerissen im Beitrag, Franz Beckenbauer. Wie oft sehen Sie sich? Wie geht's ihm?
Ich habe ihn zuletzt im Januar getroffen. Da war übrigens auch Bernd Neuendorf, der neue DFB-Präsident, dabei. Da waren wir in Salzburg zusammen essen. Wunderbarer Abend. Und leider konnte Franz dann am 8. Juli, wo seine Frau Heidi mit anderen ein Wiedersehenstreffen am Chiemsee organisiert hat. Da waren von 22 Spielern der WM90, waren 20 da und war ein wunderbarer Abend. Aber Franz konnte leider nicht dabei sein. Also, dass wir ihm alles Gute, alles erdenklich Gute, Genesung wünschen, ist klar. Ne?
Grüße gehen raus an Franz Beckenbauer. Ja. Gut. Mittlerweile bei uns in der Runde, du hast die Spenden mit einem besonderen Zweck heute.
Ganz genau, der Zettel ist voll. Allerdings, ich nutze die Überleitung mit den Anekdoten. Dafür haben wir sehr viel Platz beim Dopa on Tour. Wir lieben es ja, über Fußball zu diskutieren, nicht nur hier im Hilton, sondern eben auch beim Doppelpass on Tour. Also vielleicht kommt der Doppelpass ja auch in Ihre Stadt. Wir sind in vielen Städten unterwegs mit einem Bühnenprogramm. Sie sehen eingeblendet, wo Sie sich für die Tickets anmelden können. So, jetzt der Spendenzettel, das stimmt, für Mael Korbus, geht an die Stiftung Goals for Tomorrow oder besser gesagt die Spendenaktion. Folgende Einzahlung. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die heute kräftig mitgespendet haben. Vielen Dank. Falk Buchmann im Namen der K- Kinder- und Jugendfußballstiftung Jena, Jörg Lehnhäuser, Conny Lemser aus Rödental, die D1-Jugend DJK Blau-Weiß Büderich, die Simone grüßt Liam und Linus, die Firma All Finance DVAG Julian Funk, Andrea und Thorsten Kolbe und der Chaos Ralle hat auch gespendet und somit sind wir bei 285 Euro, die zusätzlich ins Straßenschwein gehen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Wir bedanken uns A für die Spenden, B fürs Dabeisein an Sie, liebe Zuschauer, und auch an die Runde geht mein herzlicher Dank. Es war sehr amüsant und sehr informativ. Falls Sie später eingeschaltet haben oder die Sendung verpasst haben, die Sport1-TV-App, für Sie die richtige Adresse. Da gibt es den Doppelpass nochmal zum Nachschauen in voller Länge und kostenlos. Kommende Woche wieder Florian König hier und zu Gast unter anderem Christoph Daum. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Darts.